Radio Tux. The German Needles Radio. The German Needles
Radio. Tja, das ist nicht so toll. Heute gibt es wieder viele, viele Probleme, ein bisschen anderes Setup. Und deswegen haben wir noch ein paar Probleme hier. Und dass Frank, ich weiß, du hörst mich nicht so gut, aber dass du da online bist, ich guck mal, wenn ich das hier anmache, hört ihr das alle? Ich glaube, da müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten hier. Ich sag trotzdem schon mal Hallihallo und herzlich willkommen oder Hallo! Bei mir sind heute.
Wir haben da die Stimme programmiert.
Ja, ihr habt wieder auf den falschen Knopf gedrückt, ich sag's ja euch, ja. Ihr müsst das schon richtig eingeben, was ich so sagen soll. Wenn da einer plötzlich Hallo dazwischen schreibt, dann passiert halt sowas. Also bei mir im Studio heute Kai.
Hallo.
Dich haben wir noch gar nicht gehört. Vielleicht kannst du mal zwei, drei Worte zu dir sagen.
Zwei, drei Worte. Ich bin der Kai. Ich studiere hier auch HDM, an der HDM Medieninformatik, wie der Sven neben mir. Und ich wurde heute netterweise mal eingeladen, hier in die nette Runde zu kommen.
Jo. Und was machst du so in deinem Leben?
Was mache ich so? Ich studiere ganz viel und lerne ganz viel und programmiere ganz viel.
Brav.
Und ja, ich bin, ich arbeite gerne mit Linux, deshalb bin ich heute auch hier, glaube ich. Und ich mache zurzeit viel im Bereich Ambient Intelligence und Home Automation. Und dazu, ja, kann ich auch ein bisschen was erzählen nachher, wenn da Interesse besteht.
Okay, außerdem dabei Frank. Ich glaube, den muss ich anfassen, dass er Ja sagt. Nee, jetzt kannst du nochmal Hallo sagen.
Hallo.
Und jetzt kann ich dich gleich wieder ausmachen, weil du... hast noch komische Geräusche auf deinem Dingsbums. Das mit dem Online-Sein über GSM ist irgendwie während der Sendung nicht so praktisch. Dann Sven.
Hallihallo.
Und Jens.
Hallo.
Nee.
Was? Hä? Ins Mikro.
Du musst schon ins Mikro reden.
Hallo.
Sonst hören wir dich im Studio zwar, aber ja. Gut. Und mein Name ist Ingo. Ich glaube, ich habe mich noch nicht vorgestellt, aber ich bin ja nur die virtuelle programmierte Stimme hier. Und heute reden wir ein bisschen über Sun, Oracle, nochmal ein bisschen über Android, Wave, Open Office, What the Fuck Maus und was haben wir noch so? Ich habe jetzt die tolle Wave mal wieder nicht vor mir.
Die Go Language.
Die Go Language. Aha.
Google Go.
Go, go, go. Ja, und...
OpenSUSE Release Party ist ja auch
ja, stimmt, das
heute,
ist ein,
ne? Wir feiern ja gerade.
Genau, nachdem wir ja die Windows 7 Release Party hatten, nachdem wir die... ich muss dich doch wieder ausmachen. Nachdem wir die Ubuntu Release Party letztens hatten, haben wir heute die OpenSUSE 11.2 Release Party. Die OpenSUSE 11.2 ist vor ein paar Stunden rausgekommen und ich benutze die auch schon seit einer Weile so als eins von den zwei Distributionen, die ich zurzeit benutze. Und ja, das feiern wir natürlich heute auch noch. Gut,
Juhu.
Noch was? Noch welche Themen? Nö. Musik kommt diesmal von unter anderem Tobias und da die Woche ja irgendwie nicht so prickelnd war, hat er ein bisschen leichtere, ruhigere Musik rausgesucht und wir fangen an mit Alice Crowell und die habt ihr hier auch schon mal gehört. Wer uns öfter hört, wird sich daran erinnern mit dem Titel Angel.
At least that's what I thought at the time, but my mouth was open and these words kept pouring out, and now my head is empty and I wish it was just empty threads and name, 'cause all my angels seem to disappear and leave me lonely singing, and it's been so long since not a victim of reparation, so maybe I overdo, but but take who this is or let me be. 'Cause all the angels in the world couldn't hold a candle to me. And no one will ever love you like I do. My fire is inside and the door is open, so let it slide and I'll just be who I am. Broken most of the time, so don't let that bother you. And I learned to fight last time, so I know how to do what I have to do. Though I am painfully fragile, I do my best not to let anyone see. And deathly cold, sometimes it's easier to shut up than feel anything, but it's been so long since I've felt not a victim of reparation. So maybe I overdo, but take who this is or let me be. 'Cause all the angels in the world couldn't hold a candle to me. And no one will ever love you like I do. My fire is inside and the door is open, so let it slide and I'll just be who I am. You just be a man and I'll still love you anyways. Even though you're a man, I'll love you anyway. Even when I don't understand.
Ja, gut. Ich fange mit dem Blödesten an, was diese Woche so rauskam, die Open Office Maus. Was ist denn da passiert, Leute? Habt ihr das verfolgt?
Ja, ich habe erst gedacht, das wäre irgendwie so ein extrem später oder extrem früher 1. April-Scherz. So. Also ich habe das gar nicht so ernst genommen. Irgendwann habe ich dann mitgekriegt, dass das doch ernst gemeint ist. Also ja.
Ich glaube es noch nicht. Vielleicht können wir kurz
sagen, was es
beschreiben,
ist.
Was es überhaupt ist. Ja. Also, es ist irgendwie eine Maus, die wird angepriesen als Spezialzubehör für Open Office, also um die Produktivität zu steigern. Sie hat dann auch so diese üblichen Open Office Farben, was jetzt vielleicht nicht ganz so stylisch ist, aber noch vertretbar wäre. Aber das Besondere an der Maus ist, dass sie 18 Knöpfe hat. Also das ist jetzt irgendwie kein Witz oder so, sondern wo jetzt andere Hersteller sagen, ja, da machen wir doch jetzt mal ein bisschen Usability und versuchen mal auf das Wesentliche zu beschränken, machen die einfach mal 18 Knöpfe plus einen Analog-Stick an der Seite an die Maus ran. Man kann natürlich selbstverständlich alle Knöpfe, die natürlich auch unbeschriftet sind, ist ja logisch, man weiß ja bei 18 Knöpfen auch sofort, was welcher Knopf macht, die kann man dann auch noch programmieren mit irgendwie 512 oder 1024 Zeichen langen Makros. Also ich stelle mir das so vor, der eine Knopf hinten links unten in hell grün, der erstellt immer ein neues Dokument, schreibt irgendwie Hallo, liebe meine Freunde rein, druckt aus und speichert automatisch ein Verzeichnis. Und da kann ich dann weitere 17 solche tollen Makros programmieren und dann bin ich total produktiv.
Ja, super, total. Also ich habe das Ding gesehen und habe einfach gedacht, ja, so irgendwie Apple bringt jetzt eine Maus ohne Tasten raus, dann machen die mal genau das Gegenteil und machen einfach mal so viele Tasten drauf, wie drauf passen. Und weil es noch nicht reicht, machen sie noch einen Analogstick ran.
Ja, das ist doch also, toll.
Ja, super.
Also ich finde es total toll. Aber es ist scheinbar kein April-Scherz, nachdem sie ja jetzt zumindest irgendwie die Maus noch umbenennen müssen. Die darf jetzt nicht mehr Open Office Maus heißen, weil da hatte wohl Sun was dagegen. Jetzt heißt sie irgendwie jetzt OO-Maus oder so ähnlich. OO-Maus. 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 Ja, sehr treffender Name für diese Maus, die ja tatsächlich gebaut werden soll. Ich muss nochmal gucken, wie ist der Hersteller? hat sich das einer gemerkt, 18 nee. Tasten, ein Joystick.
Ich habe den Artikel gerade offen, ich suche das mal kurz.
Ja, also so total, total strange. Ja, aber wer irgendwie Spaß hat, kostet auch nur irgendwie $80.
Ja, super.
Ich also Warmaus. Ja, das ist doch mal, wozu braucht man noch eine Tastatur, wenn man auch eine Maus hat? Ja.
Genau. Dann, ja, also ich glaube, mit Makros kann man da eine Tastatur emulieren, wenn man lang genug übt.
Ja.
Warum haben die da kein Keyboard jetzt noch drauf gemacht eigentlich? Also, dass man einfach eine Komplett-Tastatur dann direkt hat? Weil dann könnte man natürlich mit der Maus also direkt schreiben, wäre ich noch ein bisschen produktiver.
Definitiv, ja. Und man könnte dann, wobei es reicht ja eigentlich 13 Tasten zu haben, weil dann kann man, wenn man links und rechts eine Maus hat, hat man irgendwie die Hälfte der Buchstaben links und die andere Hälfte rechts. Das wäre doch was.
Es hätten doch auch 9 gereicht, wie auf dem Telefon.
Ja, genau.
Ja, voll gut.
Ich schreibe jetzt meine Briefe in OpenOffice mit T9.
Gute Idee. T9 ist eh sehr gut.
Aber wirklich mit beiden Händen auch, das ist wirklich eine gute Sache.
Ja, nee. Also gerade so in Sachen T9, ich hatte letztens mal wieder so ein altes Telefon in der Hand und ich habe mir dabei einen abgebrochen, irgendwie Benutzerdaten einzugeben. Das ist ja furchtbar. Also das mag man überhaupt nicht mehr haben.
Ihr kennt ja diese Microsoft-Tastaturen, die ergonomischen Tastaturen, die damit so einen Knick haben.
So eine hatte ich mal.
Ja, eigentlich ist diese Maus ja sowas Ähnliches, nur dann komplett auseinandergerissen.
Ja.
Also dann quasi links
und unbeschriftet und ganz kleine Tasten.
Ist doch toll.
Und genau, unbeschriftet, das finde ich auch.
Ja. Aber dann kann ich doch 2 nehmen und kann sie tatsächlich, wie meine Hand mich so gerade, kann ich sie dann nicht nur so quer oder auch mal so legen und tippen und so ein bisschen als Handentspannung oder so.
Du könntest auch deine Tastatur auseinandersägen.
Ja, aber dann müsste ich ja jeden, wenn ich auch mal die, naja.
Was ich aber mit diesem Analogstick mache, weiß ich ja nicht. Also man dann so besonders hier so First-Person-Shooter-mäßig durch die Tabellenkalkulation durchbrowsen kann. Ich weiß nicht.
Aber wenn man da so jetzt gerade so Ego-Shooter-Spiele zappt mit der Maus, ist das eigentlich geil. Hast auf jeder Taste hast du eine andere Waffe. Und kannst so Monster schnell wechseln.
Bei einem Ego-Shooter hat man doch auch die Tastatur in der Hand. Deshalb bringt es da auch nicht so wirklich.
Ja. Ja, die brauchst du ja nicht mehr dann. Da kannst du ja mit der links Kaffee trinken und rechts hast du alles am Start.
Ja, genau. Ja, großartig.
Ja gut, nächstes Thema.
Ja, also, weil noch gefragt wird, ja, die wird tatsächlich gebaut. Also im Chat war nochmal die Frage, wir werden mal sehen, wenn mal eine wirklich serienreif produziert wird. Dann kaufen wir uns mal eine.
Genau, ich habe die auf meinem Wunschzettel für Weihnachten.
Unbedingt. Gut.
Hast du den bei Amazon angelegt? Oder?
Nee, habe ich natürlich auf Papier geschrieben und einen Weihnachtsmann geschickt.
An den Nordpol.
Klar.
Ja, genau.
Kann mir mal jemand erklären, was ein Lasso ist in OpenOffice? Ich lese es hier gerade im Chat und ich bin auf Kriegsfuß mit solchen Programmen und ich habe keine Ahnung, was das ist. Würde mich mal interessieren.
Ich glaube, also ich habe es jetzt bei OpenOffice, würde ich es jetzt nur im Zeichensegment kennen. Also ein Lasso ist immer, wo du was auswählen kannst und zwar frei auswählen eigentlich. Also ist eher in Photoshop jetzt bekannt.
Ach so, das ist dann mehr so Pixelgrafik und so. Okay.
Gut, dann tatsächlich nächstes Thema. Sun Oracle Deal, nicht Deal oder so. Weil die EU hat scheinbar jetzt doch Bedenken. Sie hatten ja längere Zeit hin und her analysiert und überlegt, ob sie nur oder ob sie nicht da Bedenken haben. Und jetzt haben sie sich dazu geäußert und meinen, naja, also wenn der größte Hersteller von proprietärer Datenbanken jetzt den größten Hersteller von Open-Source-Datenbanken kauft, finden sie irgendwie nicht so lustig. Ja.
Die Frage ist, ich habe das auch gelesen und habe mich dann gefragt, so, ja, was hat das jetzt für Auswirkungen? Inwieweit sind die, also da bin ich jetzt mal so gespannt auf das Ergebnis, weil ich nicht weiß, quasi wieder zu dieses mehr übergreifende Zusammenarbeit der Europäischen Union und dann mit den Amis und überhaupt, wie das so dann ablaufen wird.
Ja, die Antwort von Oracle fand ich ja auch sehr interessant. An die, also die haben darauf reagiert, dass jetzt die EU-Kommission hier, die sich die Sache mal genau anschaut. Oracle meinte, das kann natürlich unmöglich ein Problem sein, wettbewerbsrechtliches Problem, weil die EU hätte anscheinend ja Open Source nicht ganz verstanden. Weil das kann unmöglich ein Problem sein, weil es ist ja Open Source. Also da kann man ja mitmachen, was man will. Kann man sich natürlich dann auch fragen, ja, wenn es sowieso, wenn es nur um die Software geht und nicht um Kunden oder um andere Dinge, warum gab es dann dieses Unternehmen überhaupt mal in Köln? Warum wurde das irgendwie für einige Millionen dann von Sam gekauft? Also ein bisschen was muss da ja schon dahinter stecken.
Also ich habe da, vor einer Weile habe ich mich da mal ein bisschen informiert, also MySQL hat ja sein Geld zum Großteil mit Support verdient und die haben ja ein duales Lizenzmodell gefahren. Also die hatten einmal GPL und einmal noch eine proprietäre Lizenz, wo dann Unternehmen dann praktisch im Endeffekt auf deren Code das kaufen konnten und da irgendwie kommerzielle Produkte drauf aufbauen konnten. Und ja, so haben die damals ihr Geld verdient. Ich weiß jetzt nicht, was da Oracle draus gemacht hat. Ich glaube, die haben aber immer noch ein duales Lizenzmodell.
Oracle? Sun, ja, das wurde beibehalten, definitiv. Ja. Und also das ist, ich meine, MySQL ist ein Unternehmen mit vielen Mitarbeitern und selbstverständlich stellt es irgendeinen Wert dar. Und selbstverständlich könnte man da einen Mitbewerber ausschalten als Oracle. Also finde ich so ein bisschen,
Aber Oracle hat auch schon InnoDB als Open-Source-Datenbank aufgekauft. Und gut, es war ein relativ kleines Unternehmen, aber das war ja im Endeffekt dasselbe in Grün, nur halt in einem kleineren Umfang. Also ich weiß nicht.
Ich meine, eigentlich, ich weiß nicht, ob es Oracle jetzt Sun wegen MySQL gekauft hat. Ich würde mal gerade nicht davon, davon ausgehen. Deswegen spricht ja auch fast nichts dagegen zu sagen, hey, den Teil lösen wir jetzt bei der Übernahme raus. Ich meine, der MySQL-Gründer steht garantiert bereit und ist happy, fröhlich, wenn er sein Unternehmen wieder haben kann. Wenn man das jetzt mal so rausliest, der ärgert sich ja da ein bisschen drüber. Von daher wäre das doch kein Problem und dann können sie die Übernahme so schnell wie möglich abschließen.
Ich hab bei meinem alten Arbeitgeber, ich sag da jetzt mal keinen Namen, da haben wir einen Kunden gehabt, das ist ein sehr namhafter Kunde, der ist jedem hier, glaube ich, bekannt. Ziemlich großes E-Commerce-System. Da haben wir ein ziemlich großes Projekt, riesige Sybase-Datenbanken, die Unmengen an Lizenzkosten gekostet haben, durch MySQL-Datenbanken ersetzt und natürlich mit entsprechendem Support, der eingekauft wurde von MySQL. Das heißt, das war jetzt Sybase und nicht Oracle, aber nichtsdestotrotz wurden da große proprietäre Datenbanksysteme abgelöst durch noch eine Open-Source-Datenbank zusammen mit einem Support-Vertrag. Und also das ganze Open Source, das ist nicht nur irgendwie hier so Spielwiese und Kindergarten, sondern das ist ein richtig harter Wettbewerber für Oracle und Sybase und MS SQL. Und also ich glaube, da kann man schon einen Konkurrenten platt machen. Also weiß ich jetzt nicht.
Also ich weiß nicht, gerade MySQL ist, sage ich mal so, im Unternehmensumfeld doch relativ verpönt. Also viele, wenn sie dann Open Source einsetzen, setzen dann auf Postgres, weil das einfach so, ich sag jetzt mal so, die Rock Solid Open Source Datenbank ist, die halt auch wirklich diese Enterprise Features, die man gern hat, mitbringt.
Ja, und ich weiß nicht, das liest man immer so, aber ehrlich gesagt, also MySQL ist eine echt große Firma, die haben davon
gelebt. Ja, mittlerweile haben sie auch was getan, aber ich hatte damals
privaten Leuten gelebt, haben für ein Unternehmen gelebt.
Also klar. Aber ich weiß nicht, also ich habe jetzt auch schon ziemlich viele negative Erfahrungen, also gerade als ich noch als Administrator gearbeitet habe, hatte ich dann früher irgendwie auf einer MySQL 4 das Problem, ja, das war halt eine Datenbank. Also da liefen halt Reporting-Daten zusammen, jede Menge. Und dann mach mal ein Backup von einer Datenbank, die kein Hot-Backup unterstützt, mehr oder weniger. Also das waren irgendwie 150 GB reine Daten und die konnte man halt nicht mehr backuppen. Ja.
Ich glaube, jede Datenbank hat so ihre Vor- und Nachteile.
Natürlich. Das kennt man ja. Ich meine, wenn ich jetzt irgendwie ein kleines CMS oder sonst irgendwas aufsetze, gut, da kann ich mir dann überlegen, ob ich wieder auf was ganz anderes setze. Aber da ist MySQL auch schon relativ verbreitet in dem Segment.
Aber auch bei großen Systemen.
Ja, klar.
Wie gesagt, das Sony Ericsson benutzt das irgendwie, kauft keine Ahnung wie viel 1000 Server. Und hier der besagte Shop-System, wo wir das gemacht haben, das waren auch irgendwie mehr dreistellige Anzahl von Servern. Und das hat schon...
Aber keine dreistellige Anzahl Datenbankserver, oder?
Doch.
Wirklich?
Ja.
Wie habt ihr die skaliert? Also, wie bekommt man die repliziert? Also, so 5-6 Datenbankserver, das bekommt man so mit den normalen Systemen schon hin, aber irgendwie so jetzt dreistellig, das stelle ich mir ganz schön kritisch vor.
Also, ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie den Radio Tux hier sprengt.
Ja, nee, das ist jetzt nur meine persönliche Neugier.
Es ist aber bei Datenbanken so, dass man sich einfach genau anschauen muss, wie viel wird gelesen, wie viel wird geschrieben, wie verzichtbar sind die Daten, müssen sie 24 Stunden laufen oder kann man auch nachts mal eine Downtime nehmen, braucht man irgendwie Table Logs oder Row Logs, braucht man Transaktionen, ja, nein, und die Dinge muss man sich, glaube ich, so aus Applikationssicht überlegen und dann wählt man das richtige Produkt aus. Und da gibt es sehr viele Möglichkeiten, wo MySQL total Sinn macht, in dem Fall zum Beispiel. Also klar. Es ist einfach, gibt unterschiedliche Anforderungen und unterschiedliche Systeme. Und das ist, bei MySQL ist das schön mit den verschiedenen Storage Engines, dass man sich das Passende ersuchen kann. Möchte man es irgendwie langsam haben mit Transaktionen, nimmt man InnoDB, möchte man es schnell haben, dafür ohne Transaktionen, mit MyESAM. Das finde ich eigentlich eine ganz schöne
Sache. Und ohne Fremdschlüsselbeziehung. Oder kann MyESAM mittlerweile Fremdschlüsselbeziehung?
Nee, aber es soll ja auch tatsächlich Anwendungen geben, wo man das nicht braucht.
Ja, okay. Ja, oder wenn das Framework außenrum das übernimmt.
Ja, genau. Egal.
Gut. Aber ich glaube, wir sind uns eigentlich einig, dass das Oracle Sun nicht wegen MySQL gekauft hat. Also, ja, ich weiß nicht, also das Interesse von Oracle ist, glaube ich, Datenbankprodukte zu verkaufen. Und dazu würden sie halt auch gerne coole Server, ein cooles Betriebssystem, ein cooles Filesystem anbieten, was halt Sun alles hat. Plus, sie setzen halt stark auf Java in ihren Produkten und
das ist wohl so ein Killergrund gewesen.
Ja, wahrscheinlich. Ich glaube, Java ist so ziemlich das Wichtigste.
Also vor allem die Plattform, glaube ich,
total,
mittlerweile.
Strategisch wichtig für die Zukunft, denke ich. Und da gibt es ja noch so interessante Aspekte, die oft ja vergessen werden. Also gerade waren wir schon beim Thema, was ist denn eigentlich mit Open Office?
Ne? Ja, schon.
Also Open Office ist ja so ein Produkt, das wird ja zu, ich weiß nicht, keine Ahnung, 95% von Sun-Mitarbeitern also entwickelt. Da gibt es ja ganz wenige Hobbyentwickler, weil das wohl ein ziemliches Monster ist.
Ja, ich glaube, da hat man auch keine Chance jetzt, wenn man sich das privat irgendwie kurz mal reinziehen will, da den Code zu überblicken.
Keine Chance, nee. Also das ist so ein Sun-Hobby.
Wahrscheinlich.
Also die haben da einfach mal gesagt, ach, ja, so viele, da nehmen wir einfach mal 100 Leute.
Die haben ja auch ihre kommerzielle Distribution, also Star Office, wo sie dann noch...
Die gibt es, glaube ich, noch.
Aber das würde ich mal komplett ausschließen, dass das irgendwie die Kosten deckt. Also meiner Meinung nach war einfach nur, wir nehmen jetzt mal 100 Entwickler, die machen Open Office, einfach mal, um unsere Freundin Redmond ein bisschen zu ärgern.
Ja.
Teures Vergnügen.
Ich glaube, das war einfach die Idee dahinter, weil richtig Geld verdient haben die bestimmt damit nicht. Und da ist die Frage, ob Larry Ellison sagt, ob das jetzt auch sein Hobby wird, oder sagt er, ach nö, machen wir was anderes.
Ja, also, weißt du, mir als Entwickler ist jetzt Open Office ziemlich egal, ich mag so Office-Produkte eh nicht. Aber was mich jetzt irgendwie viel mehr beschäftigt, das wird auch den Kai beschäftigen, weil er damit viel entwickelt ist, was passiert mit NetBeans? Also NetBeans ist eine großartige Entwicklungsumgebung, die wirklich viel kann. Und so, die haben jetzt, Oracle hat jetzt irgendwie JDeveloper noch parallel, was irgendwie auf Eclipse aufsetzt. Jetzt würde ich mich mal interessieren, was die dann mit NetBeans machen, also... Ich hoffe mal nicht, dass das irgendwie jetzt eingestellt wird oder irgendwie finanziell irgendwie gekürzt wird oder sonst irgendwas. Was meinst du dazu, Kai?
Ja, also ich kann es mir jetzt gerade nicht wirklich vorstellen, dass das in der Situation jetzt passiert. Ich hätte es mir eventuell schon vorstellen können, hätte die das damals mit der Übernahme von IBM funktioniert oder wäre das so passiert. Dann kann ich mir gut vorstellen, dass das NetBeans gestorben wäre, aber... Vielleicht ist es auch nur so der tiefe Wunsch, dass es nicht passiert, aber ich kann es mir fast nicht vorstellen, weil ich irgendwie schon sehe, wie viel einfach mit NetBeans auch gemacht wird. Und ja, NetBeans ist wie OpenOffice auch so eine Sache, da steckt hauptsächlich Sun seine Ressourcen rein. Da wird also die Community drumherum, die entwickelt da nicht wirklich mit. Und auf der anderen Seite wird es auch wieder von großen oder von vielen Instituten so in der Forschung oder auch von vielen kommerziellen Anwendern nachher letztlich irgendwie wieder gebraucht, um als Rich Client Plattform, um ihre eigenen Anwendungen zu bauen. Boeing zum Beispiel benutzt die NetBeans Plattform und in dem Bereich gibt es da wirklich viele, die das benutzen. Ich denke, das wird Oracle wahrscheinlich auch wissen und wahrscheinlich auch im Hinterkopf behalten, weil es ist Sun denke ich auch, wahrscheinlich sich nicht finanziert mit NetBeans, aber durch Training und Support da irgendwie auch wieder Einnahmen rauszieht aus der ganzen Sache.
Tja, es bleibt noch wahrscheinlich die letzte Frage, was passiert mit Java? Also ich habe jetzt schon ein paar Blogbeiträge gelesen, wo dann Leute anfangen zu fordern, Java muss jetzt weg von Sun und Oracle kommen, in eine Foundation ausgegliedert werden. Was haltet ihr denn davon?
Toller.
Ja, wie man fragt, oder?
Ja.
Also ich meine, natürlich Oracle nicht alles, was sie jetzt gekauft haben, dann sofort wieder verschenken. Das würde nicht so viel Sinn machen. Aber dass die Nutzer das wollen, das kann ich nachvollziehen.
Ja, ich meine, also die Weiterentwicklung von Java, die ist ja schon zum relativ großen Teil an die Community abgetreten. Also da gibt's ja dieses JCP, dieses Java Community, der Java Community Process, und da gibt's dann praktisch schon einen geregelten Ablauf, wie man neue Features mit einbringt und wie man da Vorschläge macht, die dann irgendwie abgenickt werden und in die nächste Java-Version mit reinkommen oder auch nicht. Und was dann wahrscheinlich viel interessanter ist, ist, was passiert mit der Java-Plattform. Weil also gerade extrem viele neue, coole Programmiersprachen und Projekte, die setzen halt einfach nicht mehr wirklich auf Java, sondern halt auf die JVM als Plattform, auf der sie aufbauen. Und da würde mich dann mal halt interessieren, was damit passiert.
Schauen wir mal.
Genau. Ein paar Wochen wissen wir mehr.
Gut zusammengefasst.
Naja, gut, ich weiß nicht, ob das jetzt in ein paar Wochen tatsächlich über die Bühne gehen wird. Also wenn jetzt die EU da tatsächlich noch ein Verfahren irgendwie einleitet oder sagt, ist nicht, ich kenne da die rechtlichen Sachen nicht, aber dann wird sich das sicher noch herauszögern. Also ich meine, das Einfachste echt für Oracle wäre zu sagen, hey, wir gliedern MySQL aus, gut ist, ja, dann hat wahrscheinlich die EU nichts dagegen, weil das ist wohl der einzige Punkt, an dem sich das Ganze aufhängt. Und ja, dann könnten sie weitermachen. Wenn nicht und die jetzt da noch ein Verfahren machen, dann wird das dieses Jahr nichts mehr und Anfang nächsten Jahres auch nichts.
Tja.
Also da ist nicht, werden wir bald mal sehen, sondern werden wir irgendwann mal sehen.
Ja gut, das andere Problem ist dann wahrscheinlich, was passiert dann mit MySQL, wenn das ausgegliedert wird. Ich meine, die wurden ja nicht ohne Grund von Sun übernommen. Denen ging es ja damals auch finanziell relativ schlecht. Ja. Da ist halt auch die Frage, ob die das dann, sagen wir mal, alleine ohne große Firma im Hintergrund dann wieder überleben würden.
Tja, muss man sehen. Wie gesagt, der MySQL-Gründer hat ja irgendwie eine eigene Firma jetzt nochmal gegründet, die sich irgendwie mit MySQL beschäftigt. Ich meine, im Endeffekt könnte man es natürlich auch wegforken und alles auf der GPL wieder aufbauen, wenn sich da Oracle nicht
richtig... Die Möglichkeit hat man immer.
Ja, aber das ist natürlich, dann hat man halt nicht den Namen und... ja, und so weiter und so fort.
Naja, man hat auch nicht irgendwie 100 bezahlte Vollzeitentwickler.
Ja,
das ist ja auch ein Problem. Ja. Und ich meine, das muss einem ja auch klar sein, dass es so, also Open Source funktioniert natürlich immer dann richtig gut, wenn die Leute, die es entwickeln, es auch selber gerne benutzen. Und das ist natürlich bei so einer Datenbank, die jetzt, sage ich mal, für ein Enterprise-Produkt, ich meine, niemand hat jetzt irgendwie ein Cluster bei sich daheim stehen und sagt, ach, da mache ich jetzt mal ein paar Cluster-Bugs raus. Das macht halt keiner, das macht halt nur eine Firma.
Ja, das zum einen, und zum anderen braucht man halt auch ein gewisses Umfeld, in dem man seine Energie da reinstecken kann. Wenn man, also ja, das ist halt besser gegeben, wenn man dafür bezahlt wird und seine volle Arbeitszeit dafür verwenden kann, das Produkt besser zu machen, als wenn man jetzt irgendwie so noch nach der Arbeit heimgeht und denkt, ja, jetzt fixe ich mal ein paar Bugs. So, ich glaube, die Motivation ist dann schon größer, wie wenn man dafür bezahlt wird.
Ja, also
und bei, auch bei, der zeitliche Aufwand.
Beim Desktop zum Beispiel, also gerade bei KDE zum Beispiel, weil ich eben von KDE komme, klappt das natürlich ganz gut, weil da sitze ich vor dem Rechner und denke, Mensch, das wäre doch jetzt toll, wenn dieser Knopf das machen würde. Und dann ist die Motivation, das zu fixen, schon da.
Ja.
Aber bei so einer, bei einem Feature, was wirklich nur große Unternehmen brauchen, das macht man nicht aus Spaß.
Ja, und auch bei einem Datenbanksystem hat man dann auch noch, also das ist, sagen wir es mal so, bei einer Desktop-Umgebung, die besteht aus ganz vielen relativ übersichtlichen Programmen, zum Großteil, sage ich mal so. Da kann man dann vielleicht noch schneller mit irgendwie einsteigen und mal einen Bug fixen und so in seinem speziellen Gebiet, als wenn man jetzt in ein Datenbanksystem einsteigt. Also ich glaube, da ist die Komplexität auch eine ganz andere.
Genau.
Ja.
Okay, dann schließen wir das Thema ab. Ich meine, wir können es ja eh nicht klären. Wir müssen da einfach mal abwarten, was da so jetzt passiert.
Was steht denn auf der nächsten Gesprächskarte,
Ingo? Ich würde eine ganz einfache Sache in Anführungsstrichen. GNOME 3 kommt später.
Ah, ja. Stimmt, ja.
Genau. Ja. Haben sich das nochmal angeguckt und haben gemeint, so die Teile kriegen wir gerade Mutter und GNOME Shell und das alles kriegen sie nicht wirklich so stabil, wie sie sich's wünschen, fertig. Und deswegen wird's jetzt statt Frühjahr irgendwie, was ist September oder sowas? 2010?
Genau, September. 2010. Ja, da gibt's wohl noch so ein paar Dinge, so Einmal Accessibility, also Barrierefreiheit, sind wohl noch so ein paar Dinge noch nicht ganz fertig oder vielleicht auch noch nicht so wirklich durchdacht, glaube ich, bei der Gnome-Shell, weil wenn es komplett Tastatur benutzbar sein soll und eben auch, wenn man nur einen Screenreader hat und nicht wirklich die Sehleistung eingeschränkt ist und solche Dinge, wo ja Gnome eigentlich immer ganz gut war, da gibt es wohl noch so ein bisschen To-Dos für Gnome-Shell und dann ist es wohl auch so, das habe ich jetzt nicht selbst verifiziert, aber dass diese ganzen kleinen Applets, die sich da in diese Gnome-Leiste eindocken, die müssen wohl portiert werden auf Mutter bzw. Gnome-Shell. Und da ist wohl auch einiges noch nicht gemacht, sodass dann einfach Features wegfallen würden. Und da haben die gesagt, nö, dann machen wir noch ein halbes Jahr länger.
Ja, dann wird jetzt nochmal eine Zwischenversion eingefügt, 2.30, was sie ja eigentlich vorhatten, dass das die 3.0 werden soll. Aber dann wird es dann wohl erst 32, oder wie war das nächste dann? Ja, was dann 3.0 wird.
Genau, nee, 31.
31?
Nee, 32.
Nee, die 20. zählen doch immer, ja, ja, die zählen doch immer.
Stimmt.
Unstable und so. Mhm. Ja, alle machen es anders und man ist immer nur verwirrt. Ja, ist es jetzt ein bisschen besser, als es KDE mit KDE 4 so ein bisschen gemacht hat? Weil da.
Ich bin da natürlich voreingenommen. Ja.
Deswegen frage ich dich jetzt auch ganz direkt.
Ja. Ach, das ist natürlich immer so eine Geschmackssache, denke ich. Oder fragst du jetzt speziell die Herangehensweise beim Releasen?
Nee, naja, ja.
Das ist natürlich so, dass, ich meine, bei KDE sind die Probleme, wo ja jeder zugibt, dass es bei KDE 4.0 und 4.1, teilweise sogar noch bei 4.2, noch leichte Qualitätsprobleme gab, um es mal so zu formulieren, liegt ja hauptsächlich daran, dass wir das komplette Framework über den Haufen geworfen haben und sehr viel neu gemacht haben. Das macht ja GNOME jetzt nicht. Also GNOME, die haben für GNOME 3 einige Libraries werfen die raus, wo sie sagen, das sind irgendwie deprecated, die brauchen wir nicht mehr. Und dann gibt es eben als GNOME Shell und als Zeitgeist so zwei Frontend-Module, die eigentlich extern entwickelt wurden. Die werden jetzt als Default oben drauf gesetzt und damit ist GNOME 3 fertig. Also das eigentliche Framework ist ja gleich. Es gibt zum Beispiel kein GTK 3 oder es gibt auch sonst keine großartigen neuen Framework-Modernisierungen. Deswegen gehe ich davon aus, dass GNOME 3.0 schon stabil funktionieren wird. Aber die eigentliche Renovierung ist natürlich aufgeschoben. Es ist zumindest meine Sicht von außen. Weil da gibt es jetzt doch schon einige Dinge, die man vielleicht ein bisschen anders machen würde heutzutage. GTK hat ja die letzten Jahre nicht gerade durch unglaubliche Innovationen geglänzt. Also da ist ja auch sehr viel einfach seit vielen, vielen Jahren einfach stagniert. Und da hat GNOME schon noch was vor sich, um da irgendwann richtig aufzuräumen, was KDE mit der Viererreihe eben jetzt schon hinter sich hat. Also das hat halt immer Vor- und Nachteile.
Das soll ja dann auch noch passieren, ne? GNOME 3.0 ist dann nicht mehr binär kompatibel zu 2x.
Ja, das ist ein bisschen Unglück. Also vielleicht täusche ich mich auch, aber das ist ein bisschen, verstehe ich jetzt nicht so ganz, weil also GNOME 3 ist inkompatibel, richtig, weil einige Libraries sind rausgeflogen. Und wenn dann irgendwann GTK 3 fertig wird, dann wird es eben dann nochmal inkompatibel. Also
ja.
Müssen sie dann eigentlich kurz darauf sofort wieder GNOME 4 releasen, weil da sind die Programme dann wieder source und binär inkompatibel. Das ist jetzt, finde ich jetzt, wenn das jetzt wirklich so wäre, nicht so klug. Aber ja, ich bin jetzt ja auch da nicht so drin.
Aber jetzt gleich wieder ein bisschen weg von GNOME. Wir haben ja jetzt zumindest eine neue, tolle Distribution seit heute draußen, mit der alle der Meinung sind, jetzt macht KDE endlich wieder Spaß. Nämlich OpenSUSE 11.2 ist da und ist so ein bisschen, ja, da ja schon früher auf jeden Fall und heute immer noch so ein bisschen KDE schon die Oberfläche für OpenSUSE ist und dass halt so doch, dass viele ja Entwickler hier, gerade deutsche Entwickler, weil KDE ja auch eher aus der europäischen Community kommt, benutzen dann halt OpenSUSE und KDE und ja, da alle, die alles, was ich jetzt so mal gelesen habe und auch vorher getestet habe, sind alle der Meinung, jetzt KDE 4 kann man jetzt tatsächlich verwenden. Vorher war es ja immer so ein bisschen, da funktioniert alles nicht so richtig. Und jetzt haben wir schon so einen Schritt, wo man sagen kann, jetzt seid ihr endlich mal da, wo ihr mit 4.0 hin wolltet.
Ja. Ja. Ich habe auch vor einer halben Stunde gesehen, dass es auf Golem, ohne da jetzt Werbung machen zu wollen, einen Test gab.
Ich glaube, Heise hat auch einen. Heise
vermutlich auch.
Ah, ja, ja, alle guck da.
Alle uns testen. Ja. Aber zumindest einen Golem-Artikel habe ich vorhin schon kurz gelesen. Die haben es jetzt wirklich gelobt, dass eben die Integration von Distribution in KDE und das ist wohl alles recht gut gelungen. Ich habe selbst nur einen Release-Kandidat bisher getestet und nicht die Final. Aber es ist wohl schon ist ganz gut. Also Network Manager zum Beispiel ist richtig schön integriert und ja. Es gibt irgendwie dann die der JAST, also das Systemeinstellungscenter, ist jetzt irgendwie schön Qt 4 und benutzt dasselbe Theme und ähnliche Icons und das ist alles irgendwie ist schön rund, muss ich sagen. Ist ganz ja. Ist gut gelungen. Es ist ein bisschen schade manchmal, dass SUSE so ein bisschen uncool geworden ist die letzten Jahre. Wobei es eigentlich wirklich eine rundum gute Distribution ist, gibt es gar keine großen Nachteile mehr gegenüber dem Cool-Kit Ubuntu oder Kubuntu. Ist eigentlich alles mit Rolling-Updates, Online-Updates.
Ja, jetzt zum ersten Mal richtig. Ja, also so, dass man auch. Ja, ich hab auch meinen.
Hab's getestet, ja. Ist echt gut. Also.
Genau. Ich habe auch F2 mit erstmal doch nochmal eine Anleitung vorher durchlesen, aber einfach die Repositories rausgehauen, die alten, alles leer gemacht, die neuen reingehauen, den Zipper geupdatet und dann einen kompletten System-Update gemacht und hat danach auch wieder funktioniert. Also.
Das ist eine echt gute Sache und es gibt natürlich wirklich sehr viele Pakete dafür. Ich weiß gar nicht, ob es mehr oder weniger wie Ubuntu sind, aber also wirklich alles, speziell mit der Build-Service-Integration. Das ist natürlich, da gibt es einen riesigen Fundus von Software. Und natürlich, ich persönlich finde auch immer, dass die SUSE so ein bisschen besser ist, wenn es um so Spezialanforderungen, Spezialkonfigurationsanforderungen geht. Also es gibt da den JAST, über den wird ja auch sehr viel gelästert, aber da gibt es irgendwie Module zum, was weiß denn ich, um den Scanner zu konfigurieren. Oder um irgendwie die ISDN-Karte, so gut, das hat jetzt keiner mehr, irgendwie, um den Drucker richtig schön einzurichten und irgendwie den, ich habe jetzt...
Da kannst auch NFS, Samba, FTP, es gibt für FTP. Alles, glaube ich, einen...
Das ist richtig toll, also da, wo an anderen Distributionen Ubuntu wirklich noch so richtig Handarbeit angesagt ist, so hier editiere mal das Config-File und so, und dann tut das schon. Das ist schon richtig gut. Also auch da finde ich es ein bisschen schade, dass es so einen schlechten Ruf genießt.
Das stimmt schon, ja, auf jeden Fall. Also ich kenne JAST noch auch, oder ich kenne es nur noch aus SUSE 9, was ja auch schon eine Weile herrscht, aber ich fand es damals schon echt irgendwie schon innovativer im Vergleich zu vielen anderen Distributionen, die ja vielleicht einfach andere Zielgruppen hatten, aber die sowas einfach nicht hatten. Ja. Stimmt.
Also ich hatte ja immer tierische Probleme mit Jastigkeit. Ja, also ich habe SUSE ein paar Mal ausprobiert und jedes Mal war dann irgendwie eine Kleinigkeit. Ich habe irgendwie meinen X-Server umkonfiguriert, habe mal was von Hand editiert, dann kam Jast damit überhaupt nicht klar. Beim nächsten Boot ging dann irgendwie alles kaputt. Und also das sind jetzt so nur meine persönlichen Eindrücke. Ich möchte es jetzt nicht schlecht reden, aber ja, weiß nicht, für mich ist das nichts. Also ich gucke dann doch lieber in die Config-Files und mache das alles von Hand, da weiß ich auch, was tut.
Ist dann halt auch nicht die Ziel. Also du bist
wahrscheinlich
auch nicht die Zielgruppe. Ja. Die Zielgruppe ist echt quasi, du machst alles über JAST. Wenn du halt alles nur über JAST machst, dann
funktioniert es wahrscheinlich auch ziemlich gut.
Funktioniert es prima, ja. Du hast halt echt für jede Fitzel-Einstellung irgendwie einen Assistenten, der dich da ein bisschen durchbringt. Okay, bei der Festplattenpartitionierung, finde ich, haben sie sich jetzt noch nicht so mit rumbekleckert. Die haben sie ja zu 11.1 irgendwie geändert. Da blicke ich jetzt auch nicht mehr ganz durch. Vorher war es ein Tick besser, aber wird sicher auch noch. Und ja, man kann halt echt viele Sachen einfach machen, wo du bei anderen Sachen dich erstmal mit beschäftigen musst und dir selber die Konfiguration schreiben. Blöde ist natürlich, wenn irgendwas nicht so funktioniert oder keine GUI-Einstellung dafür gibt, dann kann es halt sein, dass es irgendwie zerhauen wird, aber...
Ja, und dann hat man halt auch irgendwie relativ wenig Chancen da als normaler User, der sich damit nicht auskennt, den Fehler zu beheben, also ja. Gut, aber... Ja, wie du schon gesagt hast, solange man komplett auf JAST setzt, wird es wahrscheinlich nicht so das Problem sein.
Wobei man jetzt sagen muss, also um es mal ein bisschen noch weiter zu verteidigen, die SUSE, was die jetzt ja seit einigen Versionen haben, ist, die detekten durchaus, wenn so ein Config-File von Hand editiert wurde und machen dann eben so eine Sicherheitskopie davon und da beschreibt es nicht mehr so wie früher einfach mal kurz irgendwelche Änderungen, die von Hand irgendwo reingemacht wurden. Also das klappt schon ganz gut, aber natürlich, wenn du es von Hand editierst und dann kannst du halt dann auch nicht mehr erwarten, dass JAS dann im grafischen Modus ein Wunder vollbringt, wenn du da irgendwelche komischen Treiber lädst, die der eigentlich gar nicht kennt, dann musst du halt weiter von Hand arbeiten an diesem Config-File, das ist dann halt so. Oder eben das JAS-generierte File, was gebackupt wurde, wieder zurückspielen. Also daher, ich wüsste jetzt auch nicht, wie man es besser machen könnte. Also das ist halt so.
Ja, im Chat wird gerade gefragt, ob wir der Meinung sind, ob OpenSUSE jetzt wieder SUSE die Distribution wird, also die Einsteiger toll, besonders Hooper-Duper Distribution, was ja gerade so ein bisschen Ubuntu ist. Schwierig. Ich finde, beide Distributionen haben irgendwie die Daseinsberechtigung, verschiedene Ansätze. Ja, während ich bei einem SUSE irgendwie viel Zeug gleich draufgeknallt krieg, macht halt Ubuntu so eher die Auswahl am Anfang und belästigt mich nicht mit vielen Programmen, was es draufhaut. Ist schwierig. Und gut, Ubuntu ist halt schon eher, selbst wenn es Kubuntu gibt, aber Ubuntu ist halt eher eine GNOME-Distribution, während ich bei OpenSUSE eher sagen würde, es ist eher eine KDE-Distribution, auch wenn natürlich beide mit beidem laufen, aber wenn man es auch mal vergleicht, ist halt die Integration bei jedem der besser. Also wenn man sagt, man ist eher KDE-Anhänger, würde ich immer sagen, versuch doch mal eine OpenSUSE. Und wer GNOME benutzt, der wird halt mit Ubuntu eher glücklich. Aber reine Gefühlssache, ich weiß es nicht. Wie sieht's bei euch aus?
Ich glaube, das so, würde ich auch so unterschreiben.
Ja,
ich finde immer gar nicht, dass es so, es gibt ja manchmal so Kommentare, die sagen, es muss jetzt irgendwie alles vereinheitlicht werden. Und ich finde es ja gerade eine Stärke von Linux, dass es verschiedene Distributionen gibt und dann die kopieren natürlich ganz viele Ideen voneinander, was ja aber auch gut ist und gibt es einen ganz gesunden Wettbewerb. Also ich finde, wobei ich sagen muss, dass ich würde sagen, die Ubuntu ist die letzten Jahre vielleicht ein bisschen zu hoch gehypt worden und die OpenSUSE vielleicht ist ein bisschen zu sehr nach unten gedrückt worden, was sie da so nicht verdient, weil eigentlich ist es eine echt gute Distribution, aber letztendlich hat eben jeder seinen Platz. Das sehe ich auch so. Und eben natürlich jetzt mit der Entscheidung, dass jetzt KDE wieder Default ist bei SUSE, besteht jetzt auch die Chance, dass die KDE-Integration da jetzt noch weiter vorangetrieben wird, obwohl die schon sehr gut ist und da ein richtig schöner integrierter KDE-Desktop eben dann entsteht oder schon da ist, wie bei Ubuntu eben ein gut integrierter GNOME-Desktop da ist. Ja. Da ist schon sein Platz.
Also gerade Firefox-Integration sieht bei OpenSUSE KDE Firefox-Integration sieht gut aus. Also man merkt jetzt nicht mehr, dass da irgendwie irgendwelche GNOME-Dialoge oder irgendwas aufpoppen und wenn ich halt einen File runterlade, dann wird das bei den Notifications da unten angezeigt und und ich kann halt auch, wenn ich in der Datei speichere, das ist mein ganz normaler KDE-File-Dialog und ich kann die Favoriten, die ich an der Seite gespeichert habe, auch sofort benutzen und so. Das ist fühlt sich schon schick an. Das müssen sie jetzt aber auch noch mit, meiner Meinung nach, mit Thunderbird machen. Dann da ist es leider noch nicht so. Und wie gesagt, ich habe es schon ein paar Mal gesagt, seitdem Kamel mal mehrfach alle meine IMAP-E-Mails gefressen hat.
Wirklich? Lass mich raten, du hast Disconnected IMAP benutzt?
Ja, natürlich.
Tu das nicht.
Ja.
immer lustig.
Das muss man natürlich auch wissen.
Naja, das ist natürlich, keine Ahnung. Also, deswegen, das ist immer natürlich ein Bug und das ist eine echt blöde Sache. Mails sind echt blöd.
Ja.
Aber,
und ich hatte natürlich kein Backup, ne?
Nein.
Naja, das ist deine Schuld.
Ja.
Tja. Also du betreibst doch den Server selber, oder?
Kein Mitleid.
Also da muss man doch Backups haben.
Also, aber nicht.
In der IT, oder?
Du hast ja vielleicht ein Backup, aber es ist halt von vorgestern, ja? Es ist halt, du machst ja nicht jede Minute Backups. Ja komm, du machst doch nicht jede Minute von deinen E-Mails Backups. Also einen Tag verlierst du auf jeden Fall. Und selbst ein Tag E-Mails ist halt irgendwie scheiße.
Stimmt.
Ja. Das stimmt schon, ja.
Aber benutzt einfach, benutzt ein normales Online-IMAP und das benutze ich, keine Ahnung, seit 10 Jahren und ganz oft irgendwie die selbstkompilierte SVN-Version von gerade eben und das hat noch nie irgendwas bei mir gefressen. Ja. Und da muss ich auch sagen, dass Also K-Mail ist für mich eines der absoluten Highlights von KDE. Also Conqueror würde ich schon sagen.
Ja, war es ja auch.
Macht man vielleicht Firefox ein bisschen besser, mag sein, aber also für Mails K-Mail wirklich super.
Ich war auch lange Zeit damit zufrieden, aber das hat mir echt das Letzte gegeben. So echt alle Dateien, die im Posteingang waren. Ich habe so geflucht und ja. Und seitdem benutze ich halt Thunderbird. Aber gibt es, wir sollen mal kurz, kurz erklären, was Disconnected IMAP ist. Ja. Das ist quasi, du holst alle Dateien, alle E-Mails, die auf deinem Server liegen, auf deine lokale Platte. Und dann wird quasi immer zwischen deiner lokalen Platte und dem Online, also dem richtigen IMAP, hin und her synchronisiert. Also du kannst dann halt auch offline arbeiten, das ist also eigentlich der Vorteil. Sitzt halt im Zug, schreibst lauter E-Mails, machst lauter Anmerkungen, was weiß ich, Favoriten, muss bearbeitet werden und sowas. Kannst du alles offline machen und dann gehst du online und dann rattert der alle E-Mails durch und gleicht das mit dem Server ab. Das Problem ist bloß, es funktioniert nicht wirklich gut, wenn du, wie ich, über 100 IMAP-Ordner hast. Dann sitzt du erstens irgendwie 5 Stunden, bis er das alles abgeglichen hat. Und zweitens treten so ganz komische Bugs auf, dass er das mal Sachen löscht. Und Online-IMAP ist halt, du arbeitest wirklich die ganze Zeit auf dem IMAP-Server und wenn der IMAP-Server halt nicht da ist, dann kannst du halt auch nicht auf deine E-Mail zugreifen.
Also mehr oder weniger das richtige IMAP.
Das richtige IMAP,
ja. Ja, weil das andere ist ja mehr so
so ein bisschen Pop 3.
So ein bisschen Pop 3, ja.
Gepop 3 des IMAP. Das Interessante ist, Thunderbird 3 macht das jetzt genauso. Der lädt jetzt auch alle E-Mails erst einmal runter und speichert die dann lokal und gleicht das irgendwie ab. Da,
ja. Kann man das irgendwie verhindern? Weil ich glaube, das dauert eine Weile.
Also, Hallo? Ich habe dir doch gerade erzählt, ich habe über 100 IMAP-Ordner,
ja,
oder?
Ja, ja, ich
das,
weiß.
Das Erste, was ich gemacht habe, ist alle Konten löschen. Und tatsächlich, weil ich habe mehrere Konten, die dann für Radetux und sonst was. Und
Das hatte ich, glaube ich, bei der letzten Sendung schon erzählt, dass du dann irgendwie so mal 12 Stunden gewartet hast und dann war es immer noch nicht fertig.
Genau.
Ich habe auch so einen Spam-Ordner, das sortiert man so lustig irgendwie. Ich habe neulich mal reingeschaut, so ungefähr alle 2 Sekunden eine Mail da rein. Und die lädt er dann auch erstmal alle runter? Oder ist ja irgendwie schlecht?
Ja, ja. Gut, das macht er ja so, das macht der alte Thunderbird, macht das ja auch so. Wenn du irgendwie angemarkiert hast, du willst das mit der Junk-Prüfung machen, dann macht er das ja. Das
Filtern macht natürlich mein Server und nicht mein Client.
Ja, ja, gut.
Deswegen weiß mein Client nicht, dass das böse Mails sind.
Ja.
Und die lädt dann auch erstmal
alle runter.
Ja, du könntest natürlich sagen, du willst diesen Spam-Ordner jetzt im IMAP nicht abonnieren, aber das war ja auch nicht dann Sinn der Sache. Also du kannst ja dann diverse Ordner aus der Liste, die du abonniert hast, rausnehmen, aber.
Ja, aber da kann ich auch nichts mehr reinschieben, wenn ich nicht abonniert habe, dann ist halt gar nicht da.
Ja.
Ja, aber das macht man doch sowieso. Also komm, ich lasse Spam wird per Scythe gleich irgendwie gleich ins Nirvana geschickt. Das wird gar nicht erst irgendwo einsortiert. Was soll's? Ich gucke da sowieso nicht mehr rein.
Ich sortiere das schon noch in einen eigenen Ordner rein. Ich habe da so ein mehrstufiges System, wo dann noch so ein spezieller Ordner so nachts ein Skript drüber läuft und die E-Mails indiziert und sich das dann merkt, dass das Spam ist. Ja.
Ja, gut. Tja, irgendwann habe ich gleich mal gesagt, so viel Scheiß, wenn Spam ist, das in meint, das ist Spam, ist mir doch egal, dann ist es halt auch Spam.
Tja.
Zack, weg.
Tja, nachdem wir jetzt alle unsere E-Mail-Setups verglichen haben, können wir jetzt mal weitermachen.
Soll ich mal jetzt auch noch sagen?
Ja, erzähl mal.
Da ist doch jemand.
Nein.
Oh, hallo.
Huch, bin wieder aufgewacht. Tag.
Du bist doch
krank. Bei mir ist ja am Mac alles anders. Ja.
Mail und gut.
Ich rufe immer den Ingo an und sage, Ingo, tut nicht alles scheiße.
Nein. Ja. Dann sage ich, es ist Apples Schuld und leg wieder auf.
IMAP ist super, IMAP ist ganz toll. Und bei mir lädt es auch runter und ich finde es auch super, weil dann habe ich die auch immer dabei.
Also auch disconnected quasi. Disconnected, so ein bisschen.
Auf jeden Fall.
Macht er das auch irgendwie.
Nur bei Google, bei Gmail habe ich das nicht, weil das echt scheiße ist, weil der die ganze Spam mit runterlädt und
ja,
da kommen irgendwie bei mir viele rein. Also die im Spam-Ordner natürlich schön aussortiert, aber das will ich überhaupt alles nicht haben und deswegen habe ich den noch auf Oldschool POP.
Echt?
Aber Google, Google hat ja auch kein richtiges IMAP. Google macht das ja intern irgendwie ganz komisch anders.
Moment, stopp. Die haben intern Labels, aber die werden als IMAP-Folder ausgeliefert. Genau. Aber man kann ja, also das ist dann ein bisschen kompliziert, weil man kann ja in einer Mail mehrere Labels vergeben und die müssen dann ja halt auch über mehrere IMAP-Folder praktisch ausgeliefert werden und so. Die machen das schon, bis die sprechen normales IMAP, aber die speichern das anders, als man das normalerweise tun sollte.
Mhm. Also es sieht auf jeden Fall scheiße aus und nervt mich. Nervt mich und deswegen habe ich es weggemacht.
Was sieht scheiße aus?
Ja, das IMAP, Google, kriegst dann diese komischen Spam und alle Nachrichten und echt, das will ich so nicht haben und deswegen habe ich es nicht abonniert.
Ich habe das immer nur, ich nehme so Gmail nur, um meine Mails einzusammeln, pack die dann alle auf meinen eigenen Server, wo dann irgendwie Onkel Schäuble auch irgendwie kein Passwort hat.
Und, ich mache das genau umgekehrt.
Echt?
Ja, also mein Server, der sammelt dann praktisch von allen so Freemailern, die ich noch irgendwie aus vergangenen Zeiten übrig geblieben habe, sammelt er dann die Mails per POP3 ein und sortiert die dann in meinen, auf meinen normalen Mail-Server dann ein.
Aber auf deinen eigenen Server.
Genau.
Ja, das meine ich, ja.
Ach so, ich habe es gerade anders verstanden. Ich habe gedacht, du holst jetzt dann per Gmail alles ab.
Nein, ich habe noch irgendwie so eine doofe GMX-Adresse und eine doofe Gmail-Adresse.
Genau sowas.
Das war dann halt alles, ich sammle das alles ein und dann habe ich halt so ein Archiv, weil das ist irgendwie doof mit 50 Adressen. Und
ich sammle die sowieso überhaupt nicht auf einem Account online. Also...
Doch, ja,
das ist also echt. Das habe ich jetzt schon oft gesehen und ist echt nicht schlecht. Aber bei Google verwende ich sowieso eigentlich nicht nur für seltenste Google-Anmeldungsgeschichten und so Sachen oder irgendwie, wenn man es halt mal braucht. Aber sonst natürlich auch meinen eigenen Mail-Server. Und bei mir ist es eh so, ich habe keine Ahnung, wie meine Mails so miteinander verstreuen. Manche sind so weitergeleitet und irgendwo kommt immer irgendwas raus und ich kriege eigentlich alles.
Das ist das Wichtigste. Das denkst du. Du weißt ja nicht, was du verpasst.
Tja, das kann ich
nicht sagen. Diese ganzen tollen Viagra-Newsletter. Und die, keine Ahnung, die Glücksspiele.
Die werden aber immer besser, diese Spam. Neulich hab ich mal wieder einen Spam gekriegt. So,
du liest das?
Ich bei mir kommt keiner mehr sichtbar an, ja. Ich habe keine einzigen Spam.
Dann war der aber Mail echt langweilig.
Und dann kam mal wieder irgendeiner seit einem halben Jahr, keine Ahnung. Und die haben sich total gewandelt. Also von früher kennt man noch so diese Viagra-Dinger und dann wurden die mal anders geschrieben mit so Ausrufezeichen dazwischen und so, ja. Und das war irgendwie so, hey du, wie schau da mal rein, übe gut. Und also so eine ganz komische persönliche Ansprache.
Social Spam.
Also ohne Namen und so, aber ist so. Und das hat so ganz seicht angefangen, so ganz locker, so Gespräch und so. Und dann wird es immer härter. Dann kam so komische Lotter rein und sagt, klick hier drauf. Und so. Ich dachte so, hallo?
Ja, mich reden sie als mit Herblock 02 an.
Herblock 02?
Herblock 02, ja. Ey, ja. Muss ich auch mal aber gucken, was da drin so. Nee, lass mal.
Ja, ich find's auch immer witzig, wenn so Herr Nickname an einen adressiert wird. Ja. Und
witzig. Lustigste Spam, was ich jetzt neulich gesehen habe, war, ich weiß nicht, ob es überhaupt noch da ist, auf der .kde.org-Seite, was ja unsere News-Seite vom KDE-Projekt ist, da gab es neulich einen Artikel, da wurde so aufgerufen, Talks einzureichen, also Vorträge für unsere Konferenz im Januar, Camp KDE. Und da war der erste Kommentar im Forum war, ja, hallo, super Konferenz, ich würde gerne auch einen Vortrag halten zum Thema Webhosting. Und hier übrigens noch, falls euch interessiert, paar tolle Links, wo man ganz günstige Server mieten kann. Interessant. Das war auch echt hochgradig personalisiert.
Sehr kreativ. Bekommt ihr in der letzten Zeit auch immer Mails, wo euch irgendwelche Leute Linkaustausch anbieten? Also ich schmeiß das ja immer sofort weg, aber ich weiß nicht, irgendwie...
Aber das ist so eines der wenigen Spams, die tatsächlich noch durchgehen gerade.
Ja, weil die persönlich adressiert sind. Die reden einen dann meistens auch mit Namen an und so. Oder gucken zumindest im Whois automatisiert nach, wer man ist. So.
Also ja, auf jeden Fall voll gut. Spam ist irgendwie kein Thema mehr, oder? Also
bei mir finde ich auch nicht
mehr. Also ich muss nichts wegdrücken. Es kommt überhaupt wirklich allerseltenst mal eine einzige noch an. Ja. Und ich habe jetzt auch, ich sehe auch nur noch bei Google, wenn man ab und zu da mal so in den Spam-Folder reinschaut, so 7 Milliarden neue Spams so irgendwie. Und ich meine, die sind ja auch relativ unsichtbar dort, aber dort noch am sichtbarsten für mich. Auf den anderen sehe ich keine Spam mehr.
Also ich bin ständig am Spam löschen bei mir, was vielleicht auch daran liegt, dass ich irgendwie so wahnsinnig bin, dass ich meine, ich müsste meinen eigenen Filter konfigurieren, meinen eigenen Mail-Server betreiben. Und da, wenn man dann ins Logfile schaut, da rattert es wirklich nur so durch.
Also ja, ja, gut. Aber, unglaublich. Aber also ich betreibe ja auch mehrere Mail-Server und die Ablehnquote beträgt irgendwie schon am Mail-Server 95%.
Ja, klar. Ja. Das kann ja auch so. Ja. Trotzdem kommt da noch
genug durch. Trotzdem kommt noch genug durch.
Also vielleicht, weiß ich nicht, kann ich noch irgendwie was toll konfigurieren, aber da fällt mir auch so ein bisschen die Muse, muss ich sagen. Da habe ich auch nicht echt nicht so den...
Also ich muss sagen, mein Spam Assassin, der ist mittlerweile schon relativ gut trainiert, der schmeißt eigentlich das meiste raus und der Rest, was noch übrig bleibt, das macht dann der Thunderbird-Mail-Filter. Also ich habe da sowohl Client- als auch serverseitig Filter drin, das funktioniert ziemlich gut eigentlich.
Mhm. Was neulich mal wieder eher noch mal so durchkam, jetzt aber nicht bei mir, sondern bei jemandem, den ich kenne, war so, bitte loggen Sie sich nochmal in Ihr PayPal-Ding ein.
Ja, ja.
Und dann gucken wir so die Absenderadresse, ja. Also das kann man eigentlich auch besser machen. Irgendwie so, so ute@blablabla.ru oder so. Und das ist was soll das denn sein? So. Ja, wenigstens irgendwo mal so service-paypal@blablabla.ru oder so. Aber nicht mal so. Also echt ziemlich mies dann. Aber.
Also es gibt es aber auch in richtig gut. Also auch zum Beispiel so Facebook-Dinger. Wo dann wirklich, das ist nicht zu unterscheiden von den Facebook-Mail, wenn man jetzt nicht gerade in den Header schaut, was jetzt irgendwie meine Mutter nicht macht. Ja. Und dann klickt man irgendwo drauf und dann kommt man auf eine Seite, die sieht auch aus wie Facebook und dann muss man da irgendwie sein Passwort eintragen und schon ist es zu spät.
Ja gut, aber da ist ja heute hier der E-Mail-Programm warnt dich, es könnte irgendwie Phishing sein, der Browser warnt dich, es könnte Phishing sein. Also es ist ja selbst heutzutage für Laien fast nur noch schwierig.
Meinst du wirklich?
Ja.
Also ich würde mal sagen, dass da bestimmt...
Ja, es klicken immer noch genug drauf, aber...
1-2% da drauf reinfallen. Das ist richtig gut gemacht teilweise.
Also meine Mutter fragt mich ja auch immer regelmäßig bei so... Kriegt da immer so Mails weitergeleitet. So, hey, was soll ich da jetzt machen? Und ich so, nix, Finger weg.
Du hast alles aber, richtig gemacht und lass es genau, so.
Habe ich wirklich eine Erbtante in Uganda?
Oh ja, das ist auch so.
Kann das sein?
Wir müssen 1 Million Geld transferieren.
Ja, genau.
Zwischenlager. Genau. Du kriegst noch 10%.
Genau. Du musst nur deine Kontonummer angeben. Aber warum habe ich das eigentlich noch nie gemacht? Weil so 10 Millionen auf dem Konto haben, wäre doch mal nicht schlecht.
Musst du ein Nummernkonto angeben. Mal gucken, was dann passiert.
Das ist ja auch so lustig, dass dieses Spammer, die nehmen ja auch immer dieselben Länder. Ne? Also, ich habe da noch nie so eine Mail bekommen, so sie haben eine Erbtante in
Belgien
oder in Litauen oder ich meine, es ist immer Afrika. Ich meine, es ist irgendwie so aus, keine Ahnung, sentimentalen Gründen oder ich weiß nicht, warum die immer nur.
Die Afrikaner haben alle so viel Geld, dass sie das alles.
Oder auch Argentinien oder irgendwas in Asien, aber nein, es ist immer irgendwie...
Das ist halt alles weit weg.
Immer Afrika.
Die haben ja nicht so viele Banken dort und deswegen rufen die dich ja an und wollen das dort zwischenlagern.
Das ist ja ganz klar. Verstehe. Nee, alles nicht.
Naja. Tja, weiß nicht, also so... So Zeug habe ich noch nie drauf geachtet. Mir wollte mal einer mein Wohnmobil abkaufen.
Ja. War das Spam oder echt?
Ja, das war so halb. Ich hab mal mein Auto verkauft und habe das halt in so ein Online-Portal eingestellt. Aha. Und dann hat mich halt irgendjemand so, weiß nicht, wo der herkam, auf Englisch angeschrieben, ob ich denn mein Wohnmobil verkaufen würde. Und er wird ganz viel dafür zahlen und so. ja, nee.
Das war großartig.
Hatte ich dann auch keine Lust drauf.
Wenn wir gerade dabei sind... Bei mir hat sich mal jemand gemeldet und hat gemeint, er wäre ich und
ich bin dann ich aus der Zukunft. Und
ich dachte so, hä, wieso? Also einfach, der hatte genau den gleichen Namen einfach.
Hast du deine Pillen nicht genommen?
Das war echt lustig und der hatte dann eine ganz ähnliche E-Mail-Adresse und da ist irgendwie mal was schiefgelaufen. Aber das war lustig. Der hat dann angerufen auch und meint so, hey, hier ist der und der. Tja, lustige Geschichte. Und das ging halt dann auch über E-Mails. Gleiche E-Mail, fast gleiche.
Okay.
Tja, gut. Machen wir weiter Musik und reden danach über eins unserer totalen Lieblingsthemen, nämlich mobile Geräte. Wieder mal Android und...
Ich dachte schon E-Book-Reader.
Darüber können wir auch gerne reden.
Der Noob, der geht übel ab. Der ist voll erfolgreich.
Es gibt noch mehr auf der Welt.
Und Palm Pre wollten wir noch reden, aber danach...
Den hatten wir aber jetzt auch schon oft, oder?
Aber
ich hatte ihn in der Hand.
Oh, du hast ihn auch schon. Ich habe eine Anzeige gesehen bei, weiß ich nicht, okay. Online vorher.
Pass auf, lass uns erst Musik machen. Josh Woodward, den kennen die einen oder anderen bestimmt auch, weil der ist so ziemlich berühmt geworden mit freier Musik und deswegen hier der Titel I Want to Destroy Something Beautiful.
My dear, I'll give you 60 seconds to disappear. And if you don't get out of here, who knows? I've been trying to find out if an angel bends or breaks. Oh, shatters like a stone. Canadian whiskey in spite again. Destruction and creation are the same thing after all.
So, das war Alice Crow und wir sind jetzt hoffentlich alle wieder da und vielleicht hört mich auch der Frank jetzt.
Leider nicht.
Leider nicht. Das ist aber schade. Aber gerade habe ich was gehört auf deinem Kopfhörer. Hört jetzt jeder was?
Das wäre der Sound.
Wow.
Hallo, hört jetzt jeder was?
Nein, ja, ich höre
nichts. Ich höre auch nichts. Ich höre
nichts.
Hallo? Test, Test. Oh. Ah, ein Wackelkontakt.
Du hörst?
Ah, hier hat es einen Wackelkontakt.
Ja, jetzt?
Jetzt geht's. Ja, ja, toll, muss ich jetzt hier so bleiben?
So. Ah ja, okay, dann lassen wir es vielleicht doch.
Man muss es ja runterdrücken, dann geht's. Ich mach das mal.
Super.
Das war ja einfach.
Ich drehe einfach um. Nehme auf keinen Fall die Hand da weg.
Okay.
Nur alles umbauen.
Sollen wir es so lassen oder?
Das dufte.
Ja, wahrscheinlich schon.
Okay.
Alles andere würde jetzt wahrscheinlich auch zu viel Zeit kosten.
Okay, dann fangen wir doch mal mit dem nächsten Thema an. Und zwar nehmen wir erst das Palm Pre. Also ich habe es leider noch nicht gesehen. Ich habe zwar schon von mehreren Leuten jetzt gehört, dass sie eins haben. Wie fühlt es sich denn so an? Und einer muss noch die Tür zumachen im Übrigen.
Ich finde es gerade
ziemlich interessant. Jetzt höre ich dich aber nicht mehr. Aber du musst noch.
Der Jens zieht hier gerade um.
Der Jens zieht um. Ja. Aber mach sie doch mal ganz zu. Und der Sven.
Wir haben keine Luft hier drin.
Oder? Aber der Sven kann doch jetzt schon mal erzählen.
Ja, jetzt ist die Tür zu. So. Also der Palm Pre, ich habe den mal auf der Arbeit gefunden.
Wo arbeitest du?
Genau, liegen da noch mehr rum?
Gibt es da noch mehr Jobs?
Da haben wir immer viele Testtelefone, weil wir so mobile Anwendungen so machen und da lag halt auch mal ein Palm Pre rum. Ich habe dann mal ein bisschen mit rumgespielt und ich finde das Teil ist eigentlich echt cool. Also es liegt ziemlich gut in der Hand. Ich habe mal gesagt, irgendwie das sieht aus wie ein Stück Seife so.
Stimmt.
Aber nicht negativ, sondern so schön abgerundet, liegt gut in der Hand. Aber wenn man es aufmacht, ist halt das Plastik irgendwie, so wenn man dann so an der Seite von der Tastatur hinfasst, ist das Plastik halt relativ scharfkantig und die Tasten sind ziemlich klein. Also ich finde, das ist so ein Problem in der Hardware. Ansonsten ist es eigentlich ein cooles Gerät.
Ja.
Die Software sieht gut aus, definitiv. Also so Eye-Candy-mäßig kann ich damit was anfangen. Die Touch-Bedienung mit den Gesten, wenn man da mal weiß, wie man dann wieder aus dem Programm rauskommt und so, dann funktioniert es echt ziemlich gut. Also auch teilweise relativ hübsch gelöst. Man kann dann praktisch so mit den Fingern ein Programm nach oben oder unten rausschubsen und das wird dann beendet und so. Das ist schon schön gelöst. Nur teilweise sind die Programme meiner Meinung nach ein bisschen langsam. Also ich finde, da fühlt sich's auf dem Android oder jetzt irgendwie vor allem auf dem iPhone halt noch um einiges flüssiger an. So.
Mir ging's ähnlich. Ich habe auch mal ein paar Minuten mit einem rumspielen dürfen und ich kann es eigentlich komplett bestätigen. Es gibt ganz gute, nette Ideen, zum Beispiel physikalisches, richtiges Keyboard, was aber in der Realität nicht viel bringt, weil es einfach total schlecht ist. Also es gibt richtig gute natürlich Keyboards, also irgendwie die Blackberries haben ja irgendwie ganz gute meistens, aber dieses Ding oder auch die anderen Palms teilweise, aber dieses Ding ist richtig, oder auch die Android-Telefone, sehe ich hier gerade, hier wird hier rumgereicht. aber das Palm Pre, die Palm Pre-Tastatur ist für nicht viel zu gebrauchen, wie ich finde. Da haben sie mal eines der schlechtesten Keyboards eingebaut.
Also vor allem, weil die Tasten halt echt schlecht zu treffen sind. Also ich habe jetzt keine riesen Finger, aber ich hatte da schon mit den Daumen Probleme, die Tasten zu treffen teilweise.
Ja.
Und auch das Feedback ist irgendwie ein bisschen, da weiß man da nicht wirklich, ob man die jetzt gedrückt hat oder nicht. Also für eine Hardware-Tastatur finde ich sie auch relativ schlecht, jetzt gerade im Vergleich zu meinem G1, das hier gerade rumgereicht wird. Da fühlt sich die Tastatur also definitiv besser an.
Was richtig schön ist bei der Bedienung von dem Palm Pre, ist diese Möglichkeit, zwischen verschiedenen Programmen zu wechseln. Also was ja jetzt oft mit dem Begriff Multitasking verwechselt wird, weil andere Telefone wie das iPhone, die können durchaus Multitasking. Die natürlich selbstverständlich führen die mehrere Programme gleichzeitig aus. Nur man kann zum Beispiel Musik hören und irgendwie Websurfen, E-Mails checken,
hin und schon.
Aber das Problem ist das User Interface. Man kann halt immer nur zum nächsten Programm wechseln, indem man wieder zum Homescreen geht und das nächste Programm startet. Und das ist bei dem Palm Pre schon ganz nett, weil der slidet man einfach mit dem Finger so links und rechts durch und dann auch eine Mail schreiben, ach schnell was nachschauen, nochmal schnell einen Kalender, wieder zurück zu der Mail, die noch offen ist. Das ist schon ganz gut.
Habe ich aber auch gehört, dass das, also dadurch, dass er ein bisschen langsamer ist, quasi fast so ist, wie wenn du halt beim iPhone es zumachst und ein anderes wieder auf, als wenn man dann dort hin und her wechselt. Also von daher.
Ja, was ich halt krass finde, ist, dass der trotzdem noch relativ langsam ist, obwohl eigentlich derselbe Prozessor wie beim großen iPhone 3GS drin steckt. Also das ist auch schon relativ schnell, die Hardware.
Ja. Es gibt Gerüchte, ja, habe ich irgendwo gelesen, dass das es bald eine neue Betriebssystemversion von Palm Pre geben soll, wo die Performance stark verbessert ist. Ja,
ich vermute mal einfach, die müssen ihre JavaScript Runtime optimieren noch ein bisschen.
Oder er ist runtergetaktet, wer weiß.
Ja, weiß nicht.
Ja, ist aber ein bisschen schade, ist echt ein schönes Gerät, aber scheint, wenn man sich so die aktuellen Marktzahlen anschaut, Na, Flop ist es nicht, aber es ist jetzt nicht so wirklich super erfolgreich in speziellen Staaten und in Deutschland. Ich kenne eigentlich auch niemanden, der sich so ein Ding gekauft hat. Schade, weil irgendwie, ich finde es immer bewundernswert, wenn so eine relativ kleine Firma wie Palm mal kurz, ja gut, ich weiß nicht, ein, zwei Jahre waren sie auch dran entwickelt haben oder auch 3 Jahre, aber trotzdem ohne die Manpower, die jetzt irgendwie Microsoft hat, mal kurz so ein Telefon auf den Markt bringt, was richtig gut ist. Finde ich dann schade, dass es so ein wahrscheinlich nicht so erfolgreich ist.
Ja, vor allem haben die sich ja auch 2 Mozilla-Jungs dazugeholt, die dafür das Ganze, die Web-Entwicklungsumgebung, da könnte man vielleicht auch nochmal drüber reden, damit programmieren. Und ich denke, also da wird in Zukunft, wird da schon noch wahrscheinlich cool, werden da coole Sachen noch kommen. Also ich denke, wenn sie die Geschwindigkeit hinkriegen und irgendwann dann mal coole Hardware dazu liefern, also sagen wir mal so, das Palm Pre ist eigentlich hardwaretechnisch schon okay, aber es gäbe halt diverse Punkte, die man noch verbessern könnte. Und Wenn das dann mal der Fall ist, dann wird es definitiv, wäre das auch jetzt für mich zum Beispiel eine Option, das mal zu holen. So.
Ja, genau. Wenn man zum Beispiel, wenn man sich jetzt so aktuelle Top-Hardware anschaut, also ich glaube, was letzte Woche wurde, glaube ich, über das Droid, auf das Milestone haben wir da gesprochen, also ich war ja nicht da, aber ihr. Was ja irgendwie von der Hardware her der Hammer ist. Also es hat irgendwie eine 5-Megapixel-Kamera und das ist Sony Ericsson ja sogar 8 und dann hat es irgendwie, ich glaube, 1 Gigahertz irgendwie CPU-Speed, hat irgendwie 800 irgendwas, eine riesige Auflösung und ist trotzdem richtig schön, ist aus Metall gefertigt, irgendwie so kein Plastikschrott.
Also das Droid, das finde ich auch extrem cool. Also das, was ich bis jetzt davon gesehen habe, da bin ich echt im Überlegen, wenn das in Deutschland rauskommt, dass ich dann mein G1 verkaufe und mir so ein Teil anschaue.
Das ist unter Hardware wirklich, wirklich unglaublich. Und naja, die ein oder andere goldfarbene Verzierung hätte ich jetzt irgendwie weggelassen. Aber ansonsten ist es ein richtig gutes Ding und sowas dann kombiniert mit richtig guter Software. Ich weiß jetzt nicht, wie gut es ist, Android 2.0 jetzt geworden ist. Schon richtig interessantes Ding.
Ja, also von Android 2.0 kann ich momentan nur sagen, wie sich der Emulator verhält. Und der fühlt sich nicht allzu viel schneller und toller an. Ja, aber wenn wir jetzt nichts mehr anderes zum Dings haben, zum Palm, würde ich vielleicht noch ein bisschen was zu der Android 2.0 API erzählen. Was ich da jetzt auch von User-Sicht her cool finde, was dazugekommen ist.
Klar.
Ja, gut. Also das was ich extrem cool finde, was ich mir schon seit ich so ein Telefon habe, wünsch, ist, ich möchte die Möglichkeit haben, mit einer beliebigen Groupware zu synchronisieren, die nicht von Google kommt. Oder die jetzt nicht irgendwo bei einem Dritthersteller steht, also Drittanbieter steht. Ich hätte also gern irgendwie auf meinem eigenen Server meine eigenen Groupware und würde damit gern meine Kontakte und meine Kalender und alles Mögliche synchronisieren. Und da gibt's jetzt mit Android 2.0 eine Möglichkeit, als Entwickler Synchronisationsadapter zu schreiben, die einem das ermöglichen. Und das finde ich schon extrem cool. Also das wäre für mich so ein Punkt, wo ich sagen würde, wenn mein Telefon jetzt kein Android 2.0 mehr unterstützt, dann hole ich mir irgendwie ein anderes oder so. Also das fände ich extrem, extrem cool, weil momentan bin ich so in dem Zustand, ich habe eigentlich keine Lust, mein komplettes Adressbuch mit Google zu synchronisieren, aber auf der anderen Seite hätte ich diese Funktionalität doch gerne irgendwie.
Also du würdest gerne deinen eigenen Groupware-Server haben. Und damit dann synken.
Genau. Und wenn es dazu dann Konnektoren gibt und man auf API-Seite die Möglichkeit hat, da was für zu programmieren, dann wird das wahrscheinlich auch nur kurze Zeit dauern, bis es dann von Herstellern von diverser Open-Source-Groupware dafür Programme gibt, die das dann erlauben.
So Funambol-mäßig.
Ja, Funambol habe ich, also es gibt eine Funambol-Anwendung für Android. Damit habe ich auch meine Kontakte von meinem alten Nokia-Handy auf das neue gesynkt. Das Problem ist bloß, das möchte man nicht dauerhaft machen. Also diese Anwendung ist dermaßen schlecht. Also musste dann so mehrmals durchs komplette Adressbuch durchgehen und doppelte Einträge löschen und dann mal gucken, wo, wie, was sich geändert hat und welcher Eintrag jetzt aktuell ist und welcher nicht. Also das funktioniert einmal, dass man die Kontakte rübersynkt und dann räumt man mal eine Runde auf und dann möchte man es aber nicht mehr benutzen. Und sowas hätte ich halt eigentlich gern in gut. So.
Kann das Ding Atus Sync eigentlich, das Android?
Nee, kann es nicht, soweit ich weiß. Also das kann vielleicht mit irgendeiner Drittapplikation, ich weiß es nicht. Aber ja, dieses Synchromel mit Funambol, das hat irgendwie nicht so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe.
Na gut, dann müssen wir mal warten, was da kommt. Ich meine, wenn ja, ein paar Syncing-Protokolle wäre schon nicht schlecht, wenn es das irgendwie unterstützen würde.
Ja, hinzu kommt, was ich auch noch relativ cool finde, also das Zeug, was ihr letztes Mal besprochen habt, das überspringe ich mal mit HTML5 und so. Ich glaube, da haben wir schon genug drüber geredet.
Ja.
Was ich noch cool finde, ist, dass neue Bluetooth-Profile Bluetooth-Profile unterstützt werden. Unter anderem Object Push Profile und Phone Book Access Profile. Das heißt, man kann dann irgendwie per Bluetooth Dateien lustig hin und her schicken und kann anderen Leuten Zugriff auf sein Telefonbuch, auf Einträge geben und so. Das könnte stellenweise, glaube ich, auch ganz hilfreich sein. Ja.
So. Jo. Im Chat wird noch gefragt, ob das Nokia N900 was wird. Da können wir jetzt natürlich nochmal lange drüber philosophieren und ich glaube, in jeder Sendung erwähnen wir gerade das Nokia N900, ich weiß auch nicht. Ich kann nur sagen, sobald eins rauskommt, wir werden eins dann hier haben und werden es auf Herz und Niere prüfen und dann können wir euch auch sagen, ob das Ganze was wird. Noch lässt sich's immer nicht bestellen auf der Webseite, von daher...
Ich kenne einige Leute, die eins haben.
Ja, aber nur die Vorserien-Geräte, oder?
Ja, klar. Ja. Aber das ist die Software ist dieselbe und die Hardware ist auch dieselbe, abgesehen von irgendwie, keine Ahnung, vielleicht ein anderer Kunststoff oder sowas. Aber das eigentliche Gerät ist wohl schon dasselbe. Und ich habe bisher nur Positives gehört. Das Blöde an der Sache ist so ein bisschen natürlich das Betriebssystem. Also das wird jetzt ja mit Memo 5 ausgeliefert. Was ja eigentlich schon bevor es überhaupt veröffentlicht wurde, schon als veraltet erklärt wurde. Das ist ein bisschen blöd.
Auf GTK.
Ja, genau. Also es wurde ja im Sommer ja bekannt gegeben, dass ja eigentlich GTK gar nicht mehr supported wird oder noch so irgendwie so Legacy Community Support mäßig, aber eigentlich alles auf Qt umgestellt wird und Qt eben dann aber erst mit Memo 6 komplett integriert ist und bei allen Programmen benutzt wird. Also man hat es halt ein Telefon released, mit der Ansage, dass das Betriebssystem eigentlich nur so eine Zwischenstation ist, was ein bisschen schade ist. Gut, man kann natürlich das Telefon jetzt schon kaufen, das benutzen, wie es jetzt momentan existiert und dann irgendwann in ein paar Monaten auf die neue super Firmware updaten. Aber naja, es ist ein bisschen ein Zwischenschritt, das ist ein bisschen blöd.
Nee, kaufen kann man es noch nicht, weil sonst hätte ich ja schon eins.
Ja, aber ich glaube jetzt, also November... dieses Jahr.
Ja.
Also eigentlich
demnächst bald.
Kann sich nur noch um Tage handeln.
Ja, gucken wir mal. Also ich hoffe mal bald und dann kann ich auch mal ein bisschen damit rumspielen und dann werden wir garantiert auch nochmal in der Sendung hier drauf eingehen. Okay, dann war's das erstmal wieder für Mobile, oder? Hat noch einer irgendwelche Mobile-Themen, die er adressieren will, die werden immer wieder hochkommen hier.
Ich hatte auch mal Nokia N97 in der Hand und ich war davon extrem enttäuscht.
Gut, also, das ist Symbian, das interessiert uns nicht.
Wobei die Verarbeitung echt gut war, muss ich sagen. Also die Tastatur und so, das Aufschieben und der Mechanismus und so, das war alles gut verarbeitet, aber die Software war halt...
Ja, das N900 ist ja quasi das N97, bloß halt bisschen besser und mit Linux halt.
Ja.
Und ein bisschen billiger sogar, oder? Oder ist es gleich oder gleich teuer ungefähr?
Gibt es da schon Kaufpreise?
Das kostet 600 Euro. 599 im Nokia Store. Und wenn ich mir das N97 angucke, das kostet jetzt ein bisschen weniger, 549. Also ungefähr derselbe Preis. Plus einmal mit Symbian und einmal mit Linux. Ja, und so viele Mobile-Plattformen, wie es derzeit gibt, werden wir das garantiert nochmal öfter besprechen. Es werden ja eh immer mehr, ja, jetzt hat Samsung heute auch noch angekündigt, die wollen wieder mal Neues machen, wie Baro, Boro, Bumsbo.
Ja, Samsung will ja auch, oder war das Samsung, die ein eigenes Betriebssystem entwickeln wollen?
Das meinte ich ja.
Genau, ja.
Irgendwas mit B oder so.
Ja, das finde ich ja auch interessant. Die haben ja jetzt erst auf Android gesetzt. Also ich war vor ein paar Wochen...
Guck mal. Ein Android-Smartphone von LG, offiziell angekündigt.
Cool. Also ich glaube, dieses Jahr wird so das Jahr, in dem die meisten Handys, die so neu rauskommen, irgendwie auf Android laufen, glaube ich mal. Also ich glaube, da gibt es außer dem iPhone jetzt nicht mehr großartig eine richtige Konkurrenz. Also mal gucken, was dann der Palm Pre macht oder so, aber ich glaube, die Handys, die jetzt momentan so aktuell rauskommen, läuft echt viel auf Android.
Windows Mobile.
Der war gut.
Ich hatte letztens mal so ein Gerät in der Hand, das war
Gott. Ich habe noch eins, benutze ich nur noch als Wecker.
Als Wecker? Geht das? Ja. Kannst du auch die Wegzeit stellen ohne Stift?
Ja, also ja, hängt ja schwer vom Interface ab. Also
ja, eben.
Der Point UI oder es gibt ja schon diverse relativ gute Interfaces für die Windows Mobile Geräte, nur dadurch, dass die Touch Hardware eben ja, für Stift optimiert ist, lassen sie sich nur bedingt gut bedienen. Aber doch schon als Spielzeug oder als
zum Solitär spielen.
Zum ja, vielleicht auch mal ein bisschen damit
Minesweeper.
Surfen, gehen die schon auch die Dinger, ja. Nur als Telefon oder als Smartphone. Kann man sie, glaube ich, nicht mehr sehen.
Aber das stimmt schon, dass sie haben so einen richtigen Taskmanager, oder?
Ja, das ist... Ja.
Kann man aufmachen
die haben
und...
wirklich versucht, das Konzept PC ja. auf so ein kleines Format zu übertragen.
Unglaublich.
Haben also sie keine haben, Gedanken gemacht. Ja, sie haben wirklich... ich hatte vor ein paar Tagen auch mal so ein Teil in der Hand. Das war jetzt kein Telefon, sondern das war was anderes, aber da lief auch Windows Mobile drauf. Und die haben da wirklich echt genau versucht, so dieses Fenster hin und her schieben
ja,
und
das, ja.
und so dieses Startmenü und
das X ja, oben rechts sogar.
Genau, das X oben rechts und das Ganze. Die haben einfach nicht nachgedacht, wie könnte man das cool machen, sondern sie haben einfach gedacht, ach, das hat doch auf dem Desktop funktioniert, dazu machen wir das auch mal.
Genau.
Ja.
Tja, klappt nicht so gut.
Tja.
Ja. Nach neuesten Statistiken haben die jetzt wohl richtig massiv Marktanteile verloren, Windows Mobile und
geht ein Bach runter.
Ja, ich glaube, da kommt runter. Auch nicht mehr viel, wenn da nicht ganz, ganz stark umgedacht wird.
Naja gut, ich meine mit Windows 7,
Windows Mobile 7. Windows Mobile 7.
Echt, ja, heißt ja. tatsächlich so.
Ja, ja, klar.
Ja, also mit Windows Mobile 7 soll ja alles besser werden, bloß irgendwie kriegen sie es nicht auf die
ja.
Reihe. Nee, da sind dieselben Features drin, Multitouch, bla, alles, was man so braucht. Also die werden nicht so schnell verschwinden, wie uns das, also wie wir es gerne alle hätten. Ich glaube auch, dass die demnächst nicht mehr so eine große Rolle spielen. Das, aber auf dem amerikanischen Markt sind die noch da. Sieht schon auch anders aus als der europäische. Und mein
ja,
Gott,
auf dem amerikanischen
lass sie
Markt
doch irgendwie
auch noch kein Nokia mehr oder weniger. Und ja, da ist das iPhone auch noch
ein bisschen größer. Da gibt es einen ganz lustigen Spot. Ihr kennt ja alle diese IMPC, einmal Mac Spots.
Gerade wollte ich sagen.
Ah, okay.
Ja,
da gibt es gerade aktuell einen, wo irgendwie dann der PC dann sagt, ja, jetzt mit Windows 7 wird alles gut. dann wird irgendwie wie so diese kleine die Zeitmaschine aktiviert und dann reißt man so in die Vergangenheit und dann sieht man, wie er so sagt, ja, jetzt mit XP, mit Vista wird alles sicher und gut und mit XP wird alles gut und 2000 und ME und 98 und jetzt mit 95 wird alles gut und sehr lustig, ja.
Ja,
Volksgeschichte.
Ja, super.
Aber das ist auch der einzige, der gut ist von denen, ne?
Mhm. Ach, da gab es noch ein paar andere, die fand ich auch ganz amüsant, aber ich weiß jetzt nicht mehr, welche das genau waren. Um das Ganze noch kurz fertig zu bringen mit Samsung. Ich war ja jetzt vor ein paar Wochen kurz bei meinen Eltern, habe da rausgefunden, dass meine Schwestern sich jetzt, ohne dass ich was davon wusste, so ein Samsung Galaxy gekauft haben. Das sind eigentlich auch nette Geräte. Also da läuft auch Android drauf.
Was ist denn das?
Wie, was ist das?
Ja, also was hat es so für, wie
das,
sieht das aus?
Ist im Endeffekt eine ähnliche Hardware, wie die ganzen Android-Geräte haben. Also im Endeffekt, vom Aussehen her am ehesten vergleichbar mit so einem HTC Magic.
Also
es hat
keine Tastatur.
Es hat keine Hardware-Tastatur, es hat nur eine Software-Tastatur. Es ist von der Größe her und von der Bedienung her eigentlich genau wie so ein HTC Magic. Bisschen besseres Display, bisschen mehr Speicher drin. Ich glaube, die Kamera hat noch einen Blitz. Aber ist eigentlich nicht der Hardware so.
Und wie kommt so ein, in Anführungszeichen, normaler Mensch mit so einem Android-Gerät zurecht? Also wie findet ihr das Ding?
Also meine Schwestern, die sind davon begeistert.
Cool, okay.
Also ich habe ihnen dann erstmal gezeigt, sie haben sich so nicht so getraut, auf diesen Market-Button zu klicken, weil sie Angst haben, das kostet ganz viel Geld. Aber nachdem ich ihnen dann mal gezeigt habe, wie man da cool Software drauf installieren kann und was man damit alles machen kann, waren die total hin und weg. Also die fanden das richtig toll. Und die kommen da mit der Bedienung her und so, kommen sie auch echt damit klar und ja. Und sie finden es halt toll, dass man nicht mehr irgendwie T9 und so, sondern dass man da eine richtige Tastatur hat. Die schreiben dann relativ viel SMS und so. Aber ja.
Also und sonst so diese ganzen mobilen Datendienste, dass man jetzt irgendwie so surft und E-Mails checkt und twittert und Facebookt und StudiVZ-et und
ja, macht. StudiVZ-et und E-Mail und so, ja. Surfen auch. Ansonsten, ja, sind meine Schwestern jetzt nicht so großartig auf Twitter oder so unterwegs.
Mhm.
Aber ich fand das auch mal interessant zu sehen, wie dann jetzt mal so in Anführungszeichen normale Menschen mit so einem Mobiltelefon umgehen.
Und das klingt schon ein bisschen böse, normale Menschen.
Nee, das ist jetzt überhaupt nicht so gemeint, aber ich meine,
so ganz ohne Hutschell.
Ja, wenn man jetzt so in so einem Umfeld wie wir hier gerade sitzen mit einem Haufen Informatikern und Programmierern und Leute, die sich halt beruflich mit sowas beschäftigen, unterwegs ist, dann verliert man da auch teilweise dann den Überblick, was da der in Anführungszeichen normale Mensch von so einem Gerät erwartet und damit macht und so. Nee, aber die kommen da mit eigentlich ziemlich gut klar und hatten da auch keine Probleme von der Bedienung her und so. Ja.
Cool.
Jo. Gut, Ingo, moderier mal ein bisschen.
Ihr müsst mir sagen, was ich moderieren
soll. Die Moderationsstimme soll. Ist ja. Jetzt bitte wieder was sagen.
Ein nächstes Thema würde ich mal vorschlagen, ist unser allseits geliebte Wikipedia. Ja, ich
das
weiß.
Das ist doch ein relevantes Thema.
Gerade würde ich sagen, die ist doch gar nicht relevant.
Ingo, du willst doch nur über deinen Wikireader da erzählen, den du dir jetzt aus den USA bestellt hast.
Jetzt echt?
Nein. Geh weg. Nein, ich will über diese Spendenaktion reden und die nicht immer anhaltende Diskussion über die Wikipedia. Ich meine, teilweise ein bisschen selten dämlich und jetzt hetzen hier auch noch die einen gegen die anderen. Da gab's letztens alles, was vom CCC irgendwie mit CCC zu tun hat, löschen wir jetzt mal in der Wikipedia. Und dann,
jetzt echt?
Ja. Yeah. So, du hast es nicht gesehen. Tim Pritloff soll gelöscht werden und
tatsächlich?
Und Chaos Communication Camp und das und jenes und da ging es dann halt richtig ab. Und
warum nochmal?
Warum nochmal? Du hast bei der Sendung mit Inkludisten und Exkludisten wohl nicht so richtig aufgepasst, oder?
Du warst auf dem Mond die letzten zwei Monate.
Das mit dem Chaos Computer Club war doch kein Thema damals.
Ja, ich glaube, da geht es halt darum, weil einer derjenigen, die das so immer wieder anfechen, das ist der Fefe. Und der Fefe ist halt auch so ein alter CCCler, der da auch relativ viel zu sagen hat. Und ja, okay. Ich glaube, darum geht's da, mehr oder weniger.
Und dann haben sie jetzt noch eine Spendenaktion gestartet. Und ja, das
gutes
war,
Timing.
Ich sehe Spenden von Wolfgang Schäuble.
Ja, okay. Also es war irgendwie nicht sehr clever von der Wikipedia, irgendwie jetzt diese Spendensache aufzutrumpfen. Mhm. Irgendwie ging es die letzten Tage noch einigermaßen gut. Ist seit heute, wenn man mal in diese Liste guckt, wer so alles spendet und was sie dazu schreiben. Ja, das ist so ein bisschen noch mehr Öl ins Feuer gießen. Also viele spenden irgendwie 1 Euro. Ist nicht ganz klar, ob die alle auch wirklich ihre richtige Kontonummer angeben. Das ist ein bisschen blöd, aber ich meine, man kann natürlich den 1 Euro spenden und dann sich noch richtig dazu äußern, was man dann meint. Und ja, meist so eine Zensur findet nicht statt. Just my 2 cents gegen Löschwahn für die Löschung meiner relevanten Beiträge. Das waren, eigentlich spende ich ja normal immer 20 Euro, aber diesmal irgendwie nur 1, weil ihr seid blöd. Ich bin ein Inkludist, ich bin ein Exkludist. Niemand hat die Absicht, über Relevanz zu richten. Also sind ein paar richtig gute Sachen dabei. Tja. Schauen wir mal, was da draus jetzt wird. Also,
gibt's eigentlich noch kein Fork-Projekt?
Ja, das ist halt die Frage, wenn das jemand forkt, meinst du, das bringt was?
Also ich hab letztens über ein extrem, was ich extrem cool finde, ein Projekt gehört, wo ein paar wieder CCCler, die haben MediaWiki mal eine Runde aufgehackt und haben da als Storage-Backend Git rangeschraubt. Also ich weiß nicht, falls das den einen oder anderen nicht bekannt ist, Git ist so ein verteiltes Versionskontrollsystem, was man eigentlich für so Texte und Source-Code und so benutzt. Und so könnte man dann mit Git praktisch, könnte jeder seine eigene Wikipedia lustig aufmachen. Die Änderungen würden trotzdem, dadurch, dass er so eine verteilte Struktur hat, überall ankommen. Und dann könnte die entsprechende Wikipedia oder das entsprechende Wiki, was halt damit dranhängt, für sich selbst entscheiden, was sie denn jetzt durchlassen und was nicht. Das fand ich mal ein ganz interessanter Ansatz. Dass man halt sagt, ey, man verteilt das Ganze ein bisschen und dann sollen die Leute behalten, was sie denn wollen.
Gibt es da ein Projekt dazu? Oder?
Ich weiß noch nicht, ob man da schon den Source Code dazu bekommen kann oder so. Ich habe das nur mal so im Fliegen gelesen und fand es eigentlich ganz interessant damals. Ja.
Ja, oder halt der Vorschlag, der auch immer so ein bisschen geistert, gut, es gibt, kann ja eine Wikipedia geben, die irgendwie tatsächlich nur die in Anführungsstrichen relevanten Themen hat und eine, die halt alles hat. Ja, was soll's?
Ja, ja, oder dass man halt, du meinst diesen Vorschlag, dass man jetzt sagt, man nimmt eine Wikipedia und eine Enzyklopädie.
Ja.
Dass man dann praktisch sagt, man hat dann praktisch die Wikipedia, ist das große Projekt, wo man alles reintun kann, was man jetzt irgendwie reinschreiben will. Und dann gibt's die Enzyklopädie, das sind dann praktisch nur die ausgewählten, relevant befundenen und für gut befundenen Artikel drin. Also den Ansatz fände ich eigentlich auch ganz vertretbar, sage ich mal so. Was ich halt nur immer schade finde, wenn sich dann echt Leute Mühe machen, da Artikel schreiben und die Artikel sind dann nicht mal irgendwie fehlerhaft oder falsch formatiert, sondern die Leute haben sich dann echt die Mühe gegeben und da gute Artikel geschrieben und die werden dann halt gelöscht, weil sie als nicht relevant gelten, weil das jetzt irgendjemand nicht passt.
Ja, oder oder das ist genauso wie unser Webradio muss nach Richtlinien für Webseiten bewertet werden, ja? Also wir müssen nachweisen, dass wir als Webseite relevant sind, nicht dass wir als Podcast irgendwie relevant sind.
Ja, auch gerade dieses, erzähl weiter.
Ja, nee.
Achso, okay. War schon. Ja, auch gerade diese Ignoranz der Wikipedia dem Netz gegenüber, das finde ich also gerade die deutsche Wikipedia ist da extrem, dass alles, was irgendwie in einem Buch drin steht, ist total relevant und wichtig. Und aber alles, was jetzt irgendwie aus dem Netz kommt, das muss es dann schon seit Jahrzehnten geben und da muss eine Organisation dahinter stehen und alles Mögliche, damit es überhaupt mal für relevant befunden wird. Also das finde ich dann teilweise auch komisch, dass irgendwelche Provinzzeitungen relevant genug sind, in die Wikipedia zu kommen, aber irgendwie Blogs, die tausende von Leuten lesen, nicht. Also das finde ich dann echt, weiß nicht, also da verstehe ich dann auch nicht mehr, nach was von der Logik das vorgeht.
Es gab eine ganz gute Folge vom Chaos Radio. Ja,
das wollte ich auch gerade sagen.
Ah, okay.
haben wir letztes Mal auch schon
verlinkt. Ach so, na gut, okay, also, wiederholen wir uns.
Ja. Also, ja, wer das nochmal alles nachhören
genau, will. Genau, für alle, die sich dafür interessieren.
Nichtsdestotrotz ist es doch ganz, ganz spannend, dass die Wikipedia-Leute sich beschweren, dass es wenige Autoren gibt, dass sie sagen, wir brauchen mehr Leute, die mitarbeiten und dann gibt es dann aber Leute, die mitarbeiten und die werden dann letztendlich verschreckt. Also bei mir war das auch schon mal so, dass ich einen Artikel geschrieben habe, der dann, der war dann, also das scheint auch normal zu sein, dass der dann sofort gelöscht wird. Und dann geht's über in auf die Diskussionsseite und dann wird diskutiert, ob das jetzt irgendwie relevant, wichtig oder in meinem Fall war das dann einfach nur wegen irgendwelchen komischen Formatierungskonventionen, die ich aber irgendwie nicht kannte, dass es dann halt sofort gelöscht wurde. Und dann hat man die Möglichkeit, noch ein bisschen Einspruch einzulegen und dann wird es dann halt doch gelöscht. Und das Ganze auf eine extrem unkommunikative Art. Also mir hat da nie jemand irgendwie eine Mail geschrieben, so hat dem Motto, hey, gute Artikel, schaut doch mal hier, steht, wie es richtig geht, mach doch mal und wenn du das nicht gemacht hast, in x Tagen, dann löschen wir es. Das gab es nicht. Es war einfach sofort gelöscht. Und dann habe ich gesagt, nee, hier, bla bla bla, aus den Gründen, dann wird es einfach dann war es weg. Und also man könnte quasi gar nicht unfreundlicher sein. Das finde ich schon relativ ärgerlich. Also es ist einfach,
ich schreibe auch mal was.
Ist auch irgendwie kein Umgang, also es ist einfach, weiß ich nicht.
Bei einem Wurstkoffer oder wie?
Ich habe nur diesen Wurstbeitrag, der war ja okay, dafür
hat mir geholfen. Ja, das war eine relevante Wurst.
Aber Wurst ist halt
ja.
Ich habe jetzt auch auf der Startseite steht halt schon dabei, das finde ich auch bemerkenswert eigentlich, gute Autorinnen und Autoren sind stets willkommen.
Schlechte nicht.
Nee, schlechte nicht. Aber jetzt, das muss man ja so nicht, das schreibt man, wenn man so nett und eine offene Art hat, da schreibt man das so nicht, da schreibt man, wir freuen uns immer, wenn man mithilft oder Autoren oder so, aber doch nicht nur gute. Also muss man nicht so.
Na gut, vor allem müssen sie halt irgendwie mal ein System entwickeln, wie man die Leute an die Hand nimmt. Also es kann halt nicht sein, dass es am Admin hängt, der halt dich irgendwie dann niedermacht, weil dein. Ich meine, den kann ich auch verstehen, ja, der arbeitet da freiwillig und wird halt auch ständig angemacht und da pumpst du halt auch mal zurück, auch wenn derjenige jetzt vielleicht nichts dafür kann, aber es ist halt blöd. Also du musst die Leute irgendwie an die Hand nehmen und dann nützt nichts da irgendwie so ein Portal mit zigtausend nicht durchsichtigen Relevanzkriterien, die kein Schwein blickt. Ja, so hier knall ich dir vor die Füße, friss oder stirb. Und helfen tut dir hier keiner. Schon schwierig. Gut. Lassen wir das Thema. Ich wollte nur sagen, also wer die Wikipedia mag, man kann spenden. Ist ja doch vielleicht noch erhaltenswert oder nicht. Ich weiß es nicht so richtig. Ich finde es meistens doch gut oder hilfreich. Und man kann zurzeit spenden und sei es auch nur ein Euro und doch mal seinen Frust danebenbei dann irgendwie loswerden. Ja, geht. Link findet ihr hoffentlich dann auf unserer Webseite blogradetux.de. Letzte Woche war in Stuttgart ein KDE-Sprint, oder Frank?
Nee, der war in Freiburg.
Der war in Freiburg?
Ja.
Ah, ich habe gedacht, irgendwie Stuttgart war hier auch irgendwas.
Nee. Ja, heute ist in Stuttgart, diese Woche ist ein KDE-Sprint in, also hier, da geht es aber um Marketing.
Ach so, gut, das interessiert uns nicht.
Nö, das ist eher so, wir schreiben irgendwelche Texte für Webseiten und machen irgendwelche Flyer für Messen. Das ist irgendwie, ja, nicht so spannend wahrscheinlich für die meisten. das ist halt so, muss halt, gehört halt dazu, aber...
Das muss auch gemacht werden. Ja, wir brauchen auch eine Marketinggruppe, Jens, hier, ne?
Der telefoniert gerade.
Achso, der telefoniert gerade.
Ich telefoniere überhaupt nicht. Ich
hab
was abgecheckt.
Ja, wir sind abgecheckt. Also, Radetux braucht auch eine Marketinggruppe. Wir müssen uns irgendwie mal hier doch ein bisschen... Also, wer da Lust hat, immer gerne willkommen.
Ja, aber letzte Woche, das war vielleicht schon...
Marketing wird überschätzt, so.
Genau.
Nein, Spaß.
Also wenn Interesse besteht, kann ich aber zu letzter Woche was erzählen.
Ja, genau.
Zu dem Entwickler-Meeting in Freiburg, was wir da hatten. Da ging es um das Nepomuk-Projekt. Nepomuk ist so ein, oder war, muss man eigentlich sagen, ist jetzt vorbei, so ein EU-Forschungsprojekt, wo auch das KDE-Projekt mitgemacht hat. Und da ging es um den semantischen Desktop. Das bedeutet, dass man Informationen, also da geht es um Dateien oder E-Mails oder Adressen oder Termine oder wie auch immer, mit semantischen Daten anreichert und die dann suchbar macht. Also Beispiel ist, ich habe jetzt irgendwie auf meinem Desktop hier so ein Wallpaper rumliegen und habe ich jetzt lange benutzt als Hintergrundbild, aber jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo habe ich denn das her? Hat mir das eine gemailt oder habe ich das irgendwo runtergeladen? Und dann kann man eben in die Datei reinschauen, da sind da Metadaten, die hängen da dran, und dann kann man dann sehen, ja, wurde runtergeladen von der URL, von der Webseite so und so, am so und so vielten. Oder wurde mir gemailt von Person X, und hier ist auch gleich der Link zur E-Mail. Solche Dinge. Und da geht's einfach darum, wie man solche Dinge erfasst und speichert und wie man dann auch die komfortabel zugreifbar macht, dass man eben so ein Suchinterface hat, wo man dann nicht nur sagt, ich suche jetzt eine Datei, wo Keyword so und so drin steht und was jetzt irgendwie 100 Kilobyte groß ist oder sowas, oder Dateiname muss irgendwie X enthalten, sondern ich kann sagen, diese Datei, die ich suche, die kam wahrscheinlich, habe ich wahrscheinlich per Chepper übertragen bekommen und wahrscheinlich aus einer Person, die irgendwas mit dem Projekt Open Office zu tun hat, und das war vermutlich an irgendeinem Tag, wo danach dann Feiertag war oder sowas, wo ich mich noch so dran erinnere. Und dann kann ich eben danach suchen und so ein bisschen intelligenter mit meinen Informationen umgehen. Und ja, daran haben wir da gearbeitet, und eine KDE-Integration, und da gibt es, glaube ich, einige spannende Dinge jetzt für die kommende KDE 4.4-Version.
Weil ich habe noch im Hinterkopf, GNOME wird das Ganze doch auch irgendwie benutzen, oder?
Ja, also es gibt von GNOME natürlich ähnliche Bestrebungen. Die möchten das in Tracker einbauen, was ja diese Suchmaschine ist, die Desktop-Suchmaschine. Wir arbeiten aber zusammen. Also bei dem Entwickler-Meeting war halt zum Beispiel auch ein Tracker-Entwickler da, und wir haben uns da ausgetauscht über bestimmte Standards und wie man was wo handhabt und wie man dann zukünftig auf Applikationsebene zusammenarbeitet, und ja, das ist eigentlich ganz spannend. Wobei KDE kann ich glaube schon sagen, dass wir durch dieses Nepomuk-Projekt, was von der EU gefördert wurde, wir da schon relativ weit vorne sind. Also da gibt es tatsächlich noch keinen anderen Desktop. Auch Windows und Mac können sowas nicht so ansatzweise, wie wir das dann zukünftig wahrscheinlich dann können.
Wie geht es jetzt weiter, wenn es jetzt nicht mehr von der EU gefördert wird?
Naja, es gibt jetzt einige KDE-Entwickler, die daran arbeiten. Es gibt auch Unternehmen wie Mandriva, die das Ganze unterstützen. Und das geht da schon voran. Ja.
Okay. Und wer war da noch so dabei?
Also es waren... glaube, 3 Leute waren dabei, die früher an diesem Nepomuk-Projekt beteiligt waren, die jetzt teilweise irgendwelche Startups haben.
Da eine, ich meine jetzt bei dem Projekt, das war ein EU-Projekt.
Ach so, beim EU-Projekt. Ja, da gab es einige Universitäten, die da mitgemacht haben. Ich glaube, Kaiserslautern war da relativ stark engagiert. Und dann gab es auch Unternehmen wie HP und IBM, die da mitgemacht haben. Aber ich glaube, die haben sich hauptsächlich aufs Projektmanagement fokussiert. Und da gibt es jetzt auch keine wirklichen Produkte, die die jetzt abgeleitet haben. Also das einzige wirkliche Produkt, was es wirklich dabei rauskam, ist jetzt die KDE-Integration. Mhm. Und das ist schon relativ spannend. Also was bei dem zum Entwicklertreffen interessant ist, dass es gar nicht so sehr ums reine Coden da geht, wie es vielleicht bei anderen Treffen so der Fall ist, sondern auch ganz viel um das Nachdenken, was benötigt eigentlich der Benutzer wirklich genau, also welche Informationen möchte er denn haben und wie kann man die generieren und wie sieht dann auch das Benutzerinterface aus, weil man möchte ja auch keine Suchmaske mit 5000 Feldern haben, sondern es muss dann irgendwie so eine Möglichkeit geben, die Suche schön zu verfeinern. Und das ist eigentlich sehr, ich finde es immer sehr spannend, wenn man so an ein Ding arbeitet, die es halt noch nicht gibt.
Das ist meistens so.
Ja. Ja, ist auch manchmal, ich meine, es gibt auch Leute, die finden es dann irgendwie anstrengend, möchten dann lieber einfach irgendwie einen Algorithmus implementieren. Das ist ja auch okay, aber ich finde, man muss halt sehr viel an den Benutzer denken und überlegen, ja, was fällt mir jetzt eigentlich beim momentanen PC? Also welche Informationen möchte ich denn eigentlich noch wissen, die er jetzt momentan nicht hat? Und es ist ja tatsächlich so, dass man ganz oft über Google Informationen im Internet findet. Das geht total einfach, aber auf einem eigenen Desktop ist total schwer, Informationen zu finden.
Ja.
Das ist ja irgendwie eigentlich schizophren, dass es irgendwie offensichtlich im Internet, das Internet zugänglicher ist als mein eigener Rechner. Dabei gibt es total wertvolle Informationen, also E-Mails zum Beispiel, da steckt da total viel Information drin, wann ich mit wem, wie, über welches Thema kommuniziert habe, aber es ist gar nicht so richtig zugänglich.
Also ich glaube sowas, also gerade so E-Mails sortieren, das erfordert auch eine gewisse Konsequenz des Users im momentanen Zustand. Also ich denke, wenn da neue Suchfunktionen so kommen, dann kann man das dann wirklich auch mal so machen, dass man alle E-Mails einfach irgendwie in den Ordner interessiert mich nicht reinwirft und das, was man dann im Endeffekt sucht, auch wirklich findet. Ich meine, momentan muss ich halt irgendwie meine E-Mails so sortieren nach einem System, was ich halt konsistent anwende. Und dann finde ich sie auch wieder, aber das macht halt nicht jeder. Und dann geht halt viel wieder verloren.
Also ich sortiere nichts und habe trotzdem immer alles gefunden.
Echt? Echt? Naja gut, aber es ist schon schwierig, gerade in der Datei. Also vielleicht noch den, hat es einen Anhang oder nicht oder Betreff oder so, nach dem kann man ja immer einfach suchen. Aber wenn du echt sagst, oh, ich habe nebenbei gechattet und da hat mir irgendjemand eine E-Mail geschrieben, die Verknüpfung, das kriegst du halt nicht so einfach hin.
Und ich weiß noch nicht mal genau,
ja, viele Menschen.
Ich weiß noch nicht mal das Medium dann genau. Ich meine, heutzutage, da gibt es ja, wie gesagt, verschiedene Chats, dann gibt es
Twitter.
Ja, genau.
Die Wolke.
Also, ob jetzt einer irgendwie eine Direct Message über Twitter gesendet hat oder mir eine Facebook irgendwie Nachricht und, oder eine E-Mail oder, keine Ahnung, oder mir ein Fax.
Das ist Medienbruch.
Medienbruch, das geht nicht. Das Fax zu indizieren,
das geht schon.
Wie nee, aber das
bei dir Faxe nicht als E-Mail an?
Nee,
siehst du?
Nicht.
Ja, aber ja. Das stimmt schon, das ist echt ein Problem. Also gerade wenn es jetzt um nicht nur um Dateien geht, sondern wenn es jetzt irgendwie, mir hat jemand einen Link geschickt.
Genau.
Auf welche der 1000 Arten, auf die man mich so erreichen kann, ist jetzt der Link reingekommen?
Genau.
Das ist dann echt so ein Problem. Gerade wenn es jetzt irgendwelche Sachen sind, die man so von seinem Desktop aus nicht durchsuchbar hat, wie jetzt zum Beispiel, Twitter als Beispiel. Also da muss man dann schon irgendwie, muss der Client die Suche unterstützen und dann muss das auch wirklich schon im Index sein und irgendwie funktioniert das dann noch nicht so, wie man sich das vorstellt.
Ja.
Das ist dann teilweise echt. Was mich jetzt mal interessieren wird zu Nepomuk wäre, wie schaut's denn aus mit, sagen wir mal so, mit anderen Programmen? Also wenn ich jetzt, ich gehe mal davon aus, das ist dann eine KDE-eigene Schnittstelle, die dann halt von KDE-Programmen genutzt wird. Und die dann halt in der Lage sind, die Daten zu indizieren und zu verarbeiten. Gibt's da dann auch so Standards, wo jetzt, sagen wir mal, ich entwickle einen Instant Messenger, der ist jetzt in keine der großen Desktop-Umgebung integriert, aber hätte trotzdem gerne die Möglichkeit, die Sachen so indizieren zu lassen.
Hm. Ja, da gibt es natürlich Möglichkeiten, und zwar gleich ganz viele, also okay, auf verschiedenen Levels. Hm. Also die oberste Schicht ist natürlich, man kann einfach irgendeine API-Funktion, keine Ahnung, eine KDE, wenn man jetzt ein KDE-Programm ist, einfach sagen, jetzt hier sind die Daten und hier sind meine Tags und hier ist mein Rating und hier sind noch angehängte Kommentare an die E-Mail oder sowas, hier nimm. Mhm. Wenn ich jetzt aber kein KDE-Programm bin, kann ich natürlich, gibt es jetzt so einen API-Standard, der ist jetzt aber zumindest jetzt mal nur zwischen GNOME und KDE vereinbar, der heißt XeSAM, das ist so ein spezielles, das ist so ein Suchinterface, so ein allgemeines, wo dann verschiedene Desktop-Suchmaschinen, die sind dann kompatibel und die können dann genau dieselben Daten verarbeiten, und das ist dann schon mal eine Möglichkeit. Ansonsten, was die ganzen semantischen Daten angeht, da gibt es so eine Sprache, Sparkle nennt sich die, das ist so eine Art, du nickst schon, das ist so eine Art, sowas wie ein SQL, sage ich mal, also eine Abfragesprache.
Auf XML-Basis.
Ja, genau, also da kann man eben auf diesen semantischen Daten arbeiten, und das ist natürlich auch ein Standard und der benutzt auch wirklich jeder. Und ansonsten, auch wenn das jetzt sozusagen immer noch nicht mächtig genug ist, kann man selbstverständlich auf den Daten direkt auch arbeiten, weil das sind RDF-Daten, das sind so RDF-Storages, werden da benutzt, und da gibt es sogenannte Ontologien, also das sind solche Standards, was jetzt, wie jetzt ein Vorname ausgezeichnet wird oder wie jetzt genau, wie jetzt erkennbar ist, was jetzt eine URL ist und was nicht, und da gibt es einfach so gewisse Standards, und auch die sind eigentlich allgemein akzeptiert und anerkannt. Also da ist schon eigentlich alles offen für Zusammenarbeit.
Das hört sich schon mal ganz gut an. Was mich als weiteres noch interessieren wird, also was mir total oft passiert ist, ich chatte mit jemand, ich weiß auch, über welches Medium ich mit dem gechattet habe, aber ich habe dann einen Client auf meinem Notebook, auf meinem Desktop-Rechner, auf der Arbeit, sonst irgendwo. Gibt es da irgendwie Ansätze, dass man dann praktisch diese indizierten Daten über seine persönliche IT-Infrastruktur replizieren kann? Also, dass ich praktisch jetzt sage, ich habe irgendwie auf meinem Notebook mit irgendjemandem was geschrieben, habe da irgendwie Daten empfangen, hätte die dann aber auch gern auf meinem Desktop und auf meinen anderen Sachen, vielleicht auch auf dem Telefon?
Ja, also das ist natürlich, also da geht es um Sharen und um Syncen von Daten. Ja. Das war jetzt tatsächlich das exakte Thema von dem Entwicklertreffen, an dem Aspekt zu arbeiten. Das ist aber natürlich noch weit davon entfernt, dass man das als gelöst bezeichnen könnte. Also wir haben da halt drüber gesprochen, dass man bestimmte Dinge austauscht, zum Beispiel man hat eine Arbeitsgruppe oder man hat irgendeine Menge von Leuten, wie jetzt wir zum Beispiel hier im Studio, wir sind aber so hier bei Radio Tux, und da wäre es doch nett, wenn wir bestimmte Dinge scheren könnten, Files und Metadaten und keine Ahnung, irgendwie Ingo hat eine bestimmte Website jetzt mal markiert als total spannend in seinem Browser und dann noch ein paar Kommentare reingeschrieben, und keine Ahnung, wenn jetzt jemand anders auf die Webseite geht, dann zieht er eben Ingos Kommentare dazu, dass man in so einer Arbeitsgruppe sowas shared. Aber natürlich unter Privacy-Aspekten möchte man vielleicht auch nicht alles sharen. Also jetzt tauscht man jetzt irgendwelche Fotos aus von der letzten Party, und dann wäre es auch schön, das Rating und die ganzen Tags von den anderen Leuten übernehmen zu können. Aber vielleicht manche nicht, wenn ich jetzt da reingeschrieben habe, Mensch Ingo oder was der da hier wieder irgendwie hier, schau mal hier den riesen Pickel im Gesicht. Keine Ahnung, den Kommentar, den möchte ich dann vielleicht irgendwie ausblenden. Und der soll das bitte nicht mit auf den USB-Stick, wenn ich ihm Ingo die Bilder gebe.
Ich frage mich gerade die ganze Zeit, wer ist Ingo?
Ja, also das ist, was ich vorher meinte. Da muss noch ganz viel diskutiert werden und gar nicht so viel gecodet, sondern ganz viel nachdenken erstmal. Da geht
es dann auch viel um Grundlegendes, wie man denn was realisiert.
Ja.
Ja, im Chat ist noch die Frage aufgetaucht, ob wir Infos zu Tiling in Kabinen haben.
Was?
Tiling?
Ja.
Tiling? Heißt es?
Tiling.
Ja, da fragt ein Insider.
Ich habe keine Ahnung, was das ist zum Beispiel.
Ja.
Tiling ist doch das automatische Anordnen von Fenstern
auf dem
Desktop, dass man halt den Platz maximal ausnutzt, der
vorhanden ist. Tiling Window Manager, genau.
Ja, sowas suche ich, also ich suche einen richtig guten, benutzbaren Tiling Window Manager seit Ewigkeiten, aber irgendwie, das ist kein Tiling.
Nee.
Das ist was anderes.
Ja, das bedeutet, dass ich tatsächlich, da überlappen sich tatsächlich nie Fenster.
Richtig.
Die werden eigentlich immer quasi als Kachel angeordnet. Wenn ich ein neues aufmache, wird ein anderes kleiner und schiebt sich daneben und sowas. Ja, da gab es zwar ein Summer of Code Projekt, um sowas in KVin, also in KDE zu integrieren. Und das wurde jetzt auch sehr aktiv weitergeführt und da gibt es so einen speziellen Branch im KDE-Versionsverzeichnis, Versionsverwaltung, wo das Ganze weiterentwickelt wird und es ist quasi fast fertig. Allerdings hat jetzt der Entwickler jetzt tatsächlich jetzt vor 2, 3, 4 Tagen geblockt, dass er es jetzt doch nicht ganz schafft bis zum Feature Freeze für KDE 4.4, was jetzt natürlich total schade ist, weil da ist eben noch ein halbes Jahr länger. Aber da wird dran gearbeitet. Also ich hatte jetzt auch die Hoffnung, dass es da schon reinkommt, aber nee, leider nicht.
Na gut, also dann in 4.5.
Ja.
Und oder wann kommt KDE 5? Ja. Gut. Ja, dann würde ich mal sagen, wir spielen noch ein bisschen Musik und gehen dann so auf die letzte halbe Stunde zu, weil wir sind jetzt schon fast 2 Stunden hier wieder am Rumquatschen.
Wow.
Ja. Ich muss auch los. Du musst los. Ich meine, du kannst ja gehen, wenn du kurz noch Tschüss sagen willst und dann reden wir noch. Ich habe schon noch ein paar Themen, ich glaube, ein paar müssen wir auch ausfallen lassen. Ich würde zum Beispiel EVDev ein bisschen rausnehmen. Wir reden noch über Microsoft patentiert Sudo. Und die Programmiersprache, die neue von Google, müssen wir mal gucken, ob wir das alles noch hinkriegen heute. Wieder viel zu viel aufgeladen, aber hey, nächste Woche ist auch noch eine Woche, obwohl, nee, da wollte ich eigentlich Pause machen. Ist ja auch noch sowas.
Pause?
Ja, ich meine...
Denk doch mal an die Hörer.
Denk doch mal an die, wir können ja vorproduzieren. Müssen wir bloß gucken, ob wir das irgendwie hinkriegen. Und irgendjemand hat schon so wieder sein Telefon an. Pass auf.
Wir sprechen einfach irgendwann mal über E-Books, das lässt sich jederzeit reinschieben. Man merkt überhaupt nicht, ob es aktuell oder alt ist.
Wir können auch über Weihnachtsgeschenke schon mal reden. Die kann man dann auch einfach mal irgendwann loswerden, diese Folge.
Ja.
Wenn wir gar nichts Besseres zu tun haben, reden wir über die Schweinegrippe.
Du hattest sie doch gerade, oder?
Jetzt sind wir noch, jetzt haben wir auch.
Schluck.
Der hatte halt keinen Virenscanner.
Nee, ich hatte keine Schweinegrippe und ich wollte das Thema jetzt eigentlich auch nicht ansprechen. Das
ist mir hast du aber.
So, ich bin jetzt nur so rausgerutscht, ich entschuldige mich dafür. Ja.
Also, pass auf, wir klären jetzt in der Musikpause quasi.
Ja, ich hau da vorab, also ich sag jetzt mal Tschüss und dann kannst du
gut
machen. Viel Spaß euch noch.
Ciao, ciao.
Du musst jetzt zu einem tolleren Podcast, oder?
Ja, genau. Zum Mac-Podcast hier.
Ja. Ich gehe zu Finanz- und Geldinstitut. Nein, Quatsch.
Und holst dir danach eine Pizza, oder was?
Ich muss halt einkaufen, leider. Ja. Die machen es zu, eigentlich schon um 8. Nee, wird knapp.
Die haben vor 5 Minuten zugemacht, du kannst hier bleiben.
Ja, gut.
Oh, nächste Ausrede.
Ich gebe da hier nicht alles preis, Mann. Das ist ja alles bei Google dann. Die scannen es durch. Eine Sache noch zu der Programmiersprache habe ich gelesen, weil das den Kommentar habt ihr dann nicht, dass das auch in der Richtung Verschwörungstheorie geht, dass nämlich alles, was man dann programmiert, automatisch an Google geht, wenn man die Sprache benutzt.
Wie alles was? Der Rechte oder was?
Nee, also sowohl der Code als auch das, was der Code macht und alles, was der sammelt und überhaupt.
Die wichtigen Daten.
Also beim Kompilieren wird gleich alles...
Also geht alles an Google und damit haben die quasi dann die Macht über alles.
Haben sie doch sowieso schon.
Ja, um das Ganze noch ein bisschen auszuweiten. Und wenn man dann keine Internetverbindung hat, dann hackt sich der Computer ins Stromnetz und missbraucht dein Netzteil, um dann die Daten auch wirklich ans Ziel zu bringen. So, genug Verschwörungstheorien für heute.
Und ein anderer hat dann noch gesagt, die machen dann auch 3 Varianten davon, wie... Windows. Da gibt es dann Go Ultimate und Go
Home
Go.
Premium.
Und dann gibt es halt auch Go Home. Und das mache ich jetzt.
Go Home.
Sehr schön.
Ja. Kann man eigentlich mit Go besonders elegant das Spiel Go programmieren? Okay.
Probieren wir es mal.
Also pass auf, Laola Express spielen wir jetzt und wir klären mal, wie wir das nächste Woche machen. Und sind danach dann mit den Themen, die wir jetzt gerade alle schon aufgeworfen haben und eigentlich nicht besprechen wollten, zurück.
Cada día puedo despertar tranquilamente. porque no tengo prisa por ir a trabajar. Porque puedo imaginarme cada día que a mi lado para siempre tú estarás. Los muchachos van mirando para abajo, tanto ruido ha llamado su atención, porque abajo están bailando las muchachas. Y es que la alegría al barrio ya llegó. Mira la alegría como llega al barrio. Los tambores, niña, como van sonando. Los tambores de la vida como van sonando. Y la gente se ha puesto a bailar. Pudieras ver cómo bailaba aquella tarde, si gastaras algo más de tiempo en comprender que vivir o morir bailando no es de locos. Esta noche mi guitarra te lo vuelve a repetir. Mira la alegría como llega al barrio. Los tambores, niña, como van sonando. Los tambores de la vida como van sonando. Y la gente se ha puesto a bailar.
Gut, wir haben es natürlich nicht geschafft zu klären, wann wir dann nächste Woche aufnehmen oder auch nicht aufnehmen. Sage ich euch noch, ich kann euch nur sagen, es wird nicht am Donnerstag 18 bis 19 Uhr nächste Woche eine Live-Sendung geben. Ist einfach dem geschuldet, dass ich habe gerade festgestellt, vielleicht fahre ich sogar mit Frank nach Berlin, weil am Samstag ist in Berlin oder in Potsdam, nee, eher gesagt, der Brandenburger Linux-Infotag und ja, da werden wir dann auch mal wieder auftauchen und mal zuhören, vielleicht 1, 2, 3 Interviews führen und Spaß haben. So, ja. Deswegen also nächste Woche keine Sendung zur ursprünglichen Zeit, aber wir gucken mal, ob wir irgendwann die Aufnahme hinkriegen und dann verkünden wir es auf Twitter und ihr kriegt das schon mit, dass wann es dann irgendwie live ist und so. Jetzt hat wieder jemand sein Handy an. Diese blöden Handynutzer hier. Ja, okay. Ich habe noch die Möglichkeit, ich habe ja immer gesagt, ihr dürft anrufen, was dann letzte Woche passiert ist, dass uns ja der Pizzabote angerufen hat und es hat leider noch keine Pizza gekommen, aber...
Also ich hätte jetzt gerne eine.
Ja,
wo bleibt sie? Tja.
Ja, es ist schwierig, die hier tatsächlich direkt ins Studio zu kriegen,
ja.
Aber ja, letzte Woche hatten wir ja den Anruf, aber ihr könnt, auf Anruf wollte ich hinaus, wir haben jetzt die Möglichkeit, dass ihr auf der Webseite steht eine Nummer, und zwar eine Berliner Nummer 03051 300025. Also wie gesagt, steht auf unserer Webseite blog.radiotux.de. Und wenn ihr dort anruft, könnt ihr einen Kommentar hinterlassen, der dann sofort auf unserer Webseite veröffentlicht wird. Und wenn ihr was Interessantes sprecht, nehmen wir euch auch glatt in die Sendung. Ihr könnt also Hörerkommentare dort aufsprechen und wir können die dann hier, wenn ihr wollt, spielen und euch beantworten. Ja, das Ganze nennt sich Netzsprecher, sind auch ein paar Jungs aus Berlin, die das machen, deswegen halt auch eine Berliner Nummer, und gibt's mehrere Dienste von denen, teilweise muss man die bezahlen, teilweise sind die aber auch kostenlos, und wenn ihr sowas haben wollt, könnt ihr euch mal an die wenden. Ansonsten, ihr könnt halt, wie gesagt, bei uns jetzt anrufen unter der Nummer, die auf der Webseite steht, und probiert's da einfach mal aus, quatscht doch mal irgendwas drauf, und ich hätte gern so ein bisschen Hörerfeedback. Wäre voll toll, wenn ihr da, ja, mal ein bisschen uns auch nicht nur hier tatsächlich im Studio terrorisiert quasi, sondern auch auf unserem Blog. Kommt dann immer unter die aktuellste Sendung. Jo. Einfachster Weg, endlich mal schnell Audiokommentar machen, einfach anrufen und schon seid ihr bei uns in der Sendung. Gut. Dann hab ich noch... Oh, irgendjemand schnauft hier wie Darth Vader. irgendwas hatte ich da noch gerade. Jetzt habe ich mich irgendwie verzettelt hier. Genau, ich wollte drüber reden oder sagen, noch erzählen, dass es eine Petition gibt, eine E-Petition beim Bundestag, die sich für Open Access einsetzt. Ich weiß nicht, habt ihr davon gehört, gelesen? Also ein paar, dass wissenschaftliche Publikationen und sowas kostenlos zur Verfügung stehen, ist auch gerade... Aber gestern auch ein heißer Artikel, und auf Netzpolitik stand es auch die letzten Tage. Also da würde ich euch vielleicht auch nochmal bitten, diese Petition mit zu unterschreiben. Jo.
Eine Frage, umfasst es eigentlich auch Karten?
Karten? Du meinst ja. So
weil das Streetmap? Genau.
Oh,
weil
das, so
weil
Geokarten.
Das, ja, weil das frage ich mich, also das, ich schweife jetzt etwas ab vom Thema, aber das sind immer so Dinge, die werden quasi von öffentlicher Hand, von unseren Steuern bezahlt. Und was dann dabei rauskommt, ist dann aber plötzlich nicht öffentlich. Ja. Finde ich immer blöd. Wie zum Beispiel das ganze Kartenmaterial von Deutschland ist ja nicht, ist ja nicht öffentlich. Trotzdem ist es bezahlt. Und finde ich immer ein bisschen schwierig nachzuvollziehen.
Du meinst, so wie zum Beispiel in den USA bei der NASA, dass dann halt die Daten, die da erforscht werden, mehr oder weniger unter Public Domain fallen, ja, und dann halt gemeinfrei werden.
Würde ich jetzt irgendwie eigentlich ziemlich normal finden, weil es ja auch klar, allgemein bezahlt.
Genau, es ist auch gemein finanziert, also genau. Sollte es auch gemeinfrei sein.
Richtig.
Finde ich auch, ja.
Tja, kann man mal mit noch in die Petition mit reinschreiben. Also habe ich jetzt so natürlich nicht gesehen, aber klar, wo du es sagst, ich weiß, Stuttgart gibt zum Beispiel, wenn du fragst, lieb fragst, ob du den Kartenausschnitt auf deiner Webseite haben darfst, erlauben sie dir das meistens. Mit einem Link natürlich wieder dorthin. Also, ja.
Aber bei dieser Petition geht es jetzt um wissenschaftliche
Ausarbeitung,
Texte, Publikation. Okay.
Ja. Aber ja, könnte sich natürlich auch darauf erstrecken.
Ja.
Okay. Habt ihr noch was? Was du so bequatschen wollt? Ach ja, klar, wir wollten noch Microsoft Sudo bequatschen. Ich habe mir das jetzt gar nicht durchgelesen. Wer erzählt mir mal kurz, worum es da geht?
Microsoft behauptet, sie haben ein Patent auf Sudo.
Toll.
Und? Mehr oder weniger. Ja, und also in dem Artikel steht kurz drin, dass die irgendwie behaupten, sie haben seit 96 da ein Patent drauf, aber das wirkliche Unix-Sudo gibt es schon seit den 80er Jahren, was irgendwie zum ersten Mal in irgendeinem BSD aufgetaucht ist. Und
dann könnte das Patent also wegschmeißen.
Glaube ich auch.
Also, Prior Art, zack, weg, ja, Tonne, egal.
Ja. Also das war jetzt so die Essenz, die ich so nebenher lesen so gewonnen habe, aber ich glaube allzu viel.
Der Witz ist auch, warum patentieren sie jetzt, also warum wird jetzt groß übertitelt, Microsoft patentiert Sudo, wenn sie das Ding schon irgendwie seit Mitte der 90er haben.
Also manchmal ist es ja so, ich weiß nicht, ob es in dem Fall jetzt so ist, wahrscheinlich nicht, Es gibt einen Unterschied zwischen dem Datum, wann das Patent angereicht wurde und dem Datum, wann das zugeteilt wurde. Ja. Genau. Und das Datum, was in der Regel bei solchen Artikeln genannt wird, ist das Datum, wann es eingereicht wurde, weil das ist eigentlich der fragliche Stichtag. Aber man kann natürlich nicht jemanden damit verklagen, bevor man es wirklich zugeteilt bekommen hat.
Ja gut, aber die haben ja jetzt nicht 20 Jahre gebraucht, um das Patent
klar,
zu teilen.
In dem Fall jetzt vermutlich eher nicht. Na, wobei, je nach Behörde,
ich muss mich selbst korrigieren. Ich habe mich da verlesen gehabt. Und zwar, die haben das Patent erst vor kurzem eingereicht, aber behaupten, dass sie die Technologie seit 97.
Ja, das ist ja dann egal. Ja. Wenn du die Technologie irgendwann mal auf den Markt gebracht hast und sie allgemein bekannt ist und verwendet wird, dann brauchst du kein Patent mehr einreichen. Ja. Patent musst du einreichen, bevor es verwendet wird. Weil sonst hast du es nicht erfunden. Sonst hat es jeder erfunden quasi.
Also, das denkst du.
Ja, das ist
aber
so.
Aber ob das auch jeder Richter denkt?
Ja, das ist mir, was die Ami-Richter denken, ist mir ja sowieso völlig bums.
Ja, ich finde ja diese ganze Software-Patent-Kacke, sage ich jetzt mal, die gehört irgendwie mal komplett reformiert, abgeschafft, macht irgendwas damit, macht's gut, aber so wie das momentan läuft, so ungeregelt und irgendwie, finde ich, hat es keine Zukunft, also, ja.
Da gibt's jetzt aber wohl in Amerika, habe ich jetzt gelesen, jetzt irgendwelche, zumindest gibt es Leute, die schauen sich das jetzt hier mal an, das mit den Softwarepatenten.
Habe ich auch gelesen, ja.
Was jetzt da wahrscheinlich dann jetzt gerade die Lobby hochgeschreckt sein und jetzt losrennen und dann ist es bestimmt schnell wieder vom Tisch, aber naja, mal schauen.
Naja, wenn sie nicht auf Weltebene soll doch auch mal wieder einiges geändert werden. Sitzt nicht die G20 oder irgend sowas zusammen und will auch mal wieder neue tolle Patentideen haben irgendwie.
Da sitzen wieder irgendwelche Leute in einem Raum und
passiert alles hinter geschlossenen Türen, nur Lobbymitarbeiter haben da Zugang noch und dann ist ja kein Wunder, was dabei rauskommt.
Alte Männer mit Kugelschreibern.
Ich habe auch noch Kugelschreiber.
Kugelschreiber, nee, ich nicht.
Du bist aber kein alter Mann. Naja, vielleicht ein bisschen.
Das war auch das knapp.
Ja, das muss da jetzt runtergehen wie Öl, oder? Ja. Nachdem wir dich letztes Mal gedisst haben hier.
Toll. Nur weil ich noch weiß, wie man chattet unten noch bevor es das Internet gab.
Ja, mit Mailboxen. Das ist
nicht mit Mailboxen. Nein, auf derselben Maschine.
Auf derselben Maschine. Mit anderen Usern.
Genau. Mit Talk oder mit Write. Genau, wo man dann.
Also so wie unter Windows mit diesem Message-Dingsbums.
Ja, so in der Art, genau.
Message-Dingsbums.
Ja, habt ihr das nicht auch in der Schule gehabt, wo man auf den.
Das war ja mit Netz.
Ja,
ich hab da immer irgendwie meinen EDV-Lehrer zur Verzweiflung gebracht. Du meinst dieses NetSend?
Ja,
genau.
Genau.
Den haben sie dann irgendwann mal standardmäßig deaktiviert, dass man das nicht mehr macht.
Ja, genau. Weil die bösen Schüler
immer. Ja, das
ging auch
über das Internet durch. Eine Zeit lang, ne?
Echt?
Ja, das weiß ich noch. Das war mal so eine Hype davon. Und es ging halt durch und dann haben das halt alle so lang wild getrieben, bis das dann durch dicht gemacht wurde. Aber zum Thema Microsoft-Patent lese ich gerade News vom 5.04.07. Da ist das Thema wohl schon mal aufgekommen. Und Microsoft hat da schon mal geschrien, das ist unseres. Ist wohl auch nicht so neu.
Nee. Gut. Ja. Gut. Dann hat sich das wahrscheinlich erledigt. Gut.
Da können sie alle 4 Jahre mal nachschreien, da kriegt dann keine Hand mehr nach. Das ist völlig egal.
Dafür gibt es jetzt eventuell eine GPL-Violation bei Microsoft.
Das habe ich auch gelesen, aber nur so ganz knapp. Da ging es um dieses USB-Tool für Windows 7, richtig?
Genau. Da hat wohl jemand hier den Assembler-Code hier sich mal so ein bisschen angeschaut und da irgendwelche Muster entdeckt, die irgendwie sich ziemlich stark decken mit irgendwelchen Algorithmen von gewisser Open-Source-Software.
Weißt du, welche Projekte da betroffen sind?
Das wäre natürlich, die Geschichte wäre jetzt echt interessanter, wenn ich jetzt auch noch wüsste, um was es überhaupt geht.
Ja.
Ja, habe ich vergessen.
Das reicht schon mal.
Ja. Aber da gibt es auf jeden Fall da darf vermutet werden, dass da dann vielleicht doch jetzt die eine oder andere Open Source Library da irgendwie rein verwurstet wurde in diese Applikation.
Das ist ja böse.
Ja.
Warum böse ist nicht, wenn sie hinterher ganzes Tool als GPL freigeben, das ist doch.
Ja, machen sie aber nicht, also momentan nicht. Also ich hoffe echt, dass sie dazu gezwungen werden, vielleicht kann man ja dann mal irgendwas man damit was anstellen.
Vielleicht müssen wir dann auch das Ganze über Windows 7 freigeben. Ja.
So tief einkompiliert, ja.
Ja, das ist so tief einkompiliert, dass dann das gar nicht mehr rausgeht.
Die also Frage ist, wer will sich das angucken?
Microsoft hat auf jeden Fall mal diesen Download von dieser komischen Applikation jetzt hier mal gestoppt. Also um näher mal nachzuschauen, was da jetzt los ist.
Verdammt.
Das ist natürlich jetzt hier schon, also ein bisschen was scheint da schon dran zu sein.
Ja, vor allem gerade diese Applikation, da muss ich jetzt echt sagen, ich finde das jetzt blöd, weil habe ich in der letzten Sendung schon erzählt, ich habe mir irgendwann mal so ein Windows 7 über MSDN AA runtergeladen, was wir ja hier über die Hochschule so kostenlos bekommen. Und ja, dann habe ich gedacht, so, ich installiere mir das mal, aber ich möchte ja für ein Windows jetzt irgendwie ich habe auch keine DVD-Rohlinge mehr daheim oder so, dann würde ich das mal gerne auf einen USB-Stick packen und jetzt gibt's dieses Tool nicht mehr zum Downloaden.
Ach, das ist das Tool?
Ich glaube, das ist das Tool, womit man dann eine Windows 7-Installation, das macht dann irgendwas damit und packt es auf einen USB-Stick und dann kann man davon booten und es installieren und alles ist gut. Und ja.
Hättest du mal ganz brav einfach einen Dell-Rechner gekauft mit vorinstalliertem Windows 7?
Bist du das Wahnsinn?
Also hat sich jetzt auch Microsoft gedacht, dass das so passiert. Ach, so nee. Macht man das.
Ja, ich weiß.
Nicht so mit runterladen und so.
Ja. Klingt auch furchtbar.
Das ist ja eh schrecklich. Man kriegt ja auch kein ISO, wenn man da bei.
Später MSN, schon.
Ja, später. Aber erstmal kriegt man so eine Excel, so eine 4 Megabyte Excel, die man dann irgendwo in Windows VM erstmal starten muss, damit das ISO nachher rausfällt. Ja.
Also, als ich das letzte Mal da war, ich glaube, das war vor 3 Wochen oder so, da hatten wir es davon auch schon. Da war dann irgendwie dann beim Downloader die Hälfte Französisch und die andere Hälfte Deutsch und ja, irgendwie. Das ist auch so
Okay.
Gut. Naja. Wir haben ein bisschen Microsoft gebasht.
Mal wieder.
Mal wieder.
Haben wir eigentlich alle wichtigen Themen abgehandelt. Nee, wir können noch ein bisschen diskutieren, ob VI oder Emacs besser ist.
nichts von beiden.
Sind wir eigentlich durch.
Nein, nichts von beiden.
Der Ingo, du bist raus.
Ja.
Du bist jetzt, damit hast du dich disqualifiziert.
Ich eben Nano.
Nano? Okay, ja. Ingo.
Pico. MC.
MC. Scheiße. Nee.
GUI-Programme. Kate. Genau.
Er hätte jetzt irgendwie gesagt, X-Emacs oder so. Oder G-Wim. Dann hätte man auf der Ebene weitermachen können. Aber nee, ich glaube, der Flame war schon nur gültig, wenn es wirklich um Emacs oder VI geht. Sonst funktioniert sowas nicht.
Gut, dann könnt ihr nachher ja draußen noch diskutieren. Ich würde nochmal kurz, nachdem wir ja noch nicht genug auf Google rumgehauen haben, jetzt nochmal zu Wave. Weil wir haben wir haben jetzt alle mal eine Weile mit Wave rumgespielt und zu dieser Sendung gab es ja auch nochmal eine Public Wave und
es gab sogar so mittlerweile 2 Public Waves zu unseren Sendungen.
Ja, ja, genau. Vorletztes Mal und letztes Mal.
Letztes Mal und dieses Mal.
Genau. Und da kleben auch ein paar Leute ringsrum und ich habe es aber jetzt auch nicht wirklich geschafft, während der Sendung viel da drin zu machen, aber zumindest die Themen, die wir alle besprochen haben, stehen dort drin. Also ihr könnt gerne auch noch mit rein und irgendwie Links da rein posten und die kommen dann mit ins Blog. Und ja, was sagt ihr denn so zu Wave? Also wie gesagt,
ich habe das ja jetzt mittlerweile schon seit knapp einem Monat und ich muss sagen, jetzt nachdem auch so ein paar Leute, die ich so persönlich kenne, da einen Wave-Account bekommen haben, habe ich dadurch auch einen Mehrwert. Also gerade so jetzt finde ich es ganz schick für die Sendung jetzt, dass wir da mal unsere Links während der Sendung schon drin reinposten können oder auch die Hörer Sachen posten können. Da finde ich, ist das ganz geschickt, so im Vergleich zu, wir schicken einfach nach der Sendung jede Menge E-Mails mit Links rum und irgendwann haben wir ja schon alles zusammen. Also da finde ich das eigentlich schon relativ cool. Ansonsten, es wird besser. Ja, also so das User-Interface verhält sich meistens zumindest, flüssiger, kommt mir so vor, gefühlt.
Also ein bisschen
und besser, so ein bisschen Kleinigkeiten haben sie geändert. Ich denke, das wird noch was.
Ja, aber so richtig habe ich irgendwie den Nutzen noch nicht ganz. Ich meine, größten Teil kann man auch in einem in einem Wiki irgendwie Listen irgendwie abbilden.
Ja, aber nicht in Echtzeit. Also ich fand das ja mal ganz interessant, als wir irgendwie vor ein paar Wochen mal irgendwie angefangen haben, so gemeinsam in so einem Teil rum zu editieren. Und das es ist halt wirklich sofort da. Und man muss sich nicht irgendwie drum kümmern mit, die Seite ist jetzt gesperrt, weil dieser und jener User schon was geschrieben hat, sondern es funktioniert einfach.
Also, wobei das natürlich mit Google Docs auch funktioniert.
Aber oder mit dem Programm, was wir letzte Woche vorgestellt haben.
Richtig. Gobby.
Ja, aber nicht auf eine Art und Weise wie, also bei...
Ich sehe nicht direkt, wenn jemand tippt. Erstens, aber ist das wirklich...
Doch, siehst du, im Gobby siehst du es.
Ah, okay.
Und Google. Du siehst,
Gobby ist ja mehr oder weniger nur ein Text, also nur in Anführungszeichen ein Texteditor. Damit bräuchte man noch ein vernünftiges User-Interface, damit es richtig funktioniert. Ja, zum Thema Google Docs habe ich jetzt noch nicht so persönlich so viel mitgearbeitet. Aber so wie ich mitgekriegt habe, ist das schon mit ein bisschen Delay und so verbunden.
Ja,
und,
auf jeden Fall.
Du machst dann irgendwann so Schwupp und dann ist halt der neu getippte Paragraph da. Was jetzt aber irgendwie nicht so der Riesennachteil ist, finde ich. Stattdessen finde ich eher einen Vorteil, dass Google Docs irgendwie mit einem Zehntel der Knöpfe auskommt. Von Google Wave.
Also was ich noch dazu sagen wollte, Wave sieht man jetzt momentan nur als diese Web-Anwendung. Das hätte man mit Sicherheit auch, wie formuliere ich das jetzt gerade? Man hätte es mit Sicherheit auch mit weniger Aufwand hinkriegen können, als es Google momentan betrieben hat. Die Sache ist ja die, dass zum einen in Wave nur ein relativ kleiner Umfang von dem, was eigentlich geplant ist, implementiert ist. Das ist mal das eine. Und zum anderen wird das meiner Meinung nach keine Webanwendung bleiben. Also,
stimmt.
Also das Ganze funktioniert über XMPP, womit man dann im Endeffekt auch beim Thema ist, man kann dafür einen coolen Desktop-Client schreiben, der dann halt auch Sachen zwischenspeichert und das ganze Caching. Die ganze Caching-Problematik und so weiter und so fort löst. Und ich denke, wenn es dafür coole Clients gibt, dann hat das auch einen ganz anderen Mehrwert.
Das ist bestimmt wahr.
Weil momentan ist die Sache halt bei mir, also ich mache dann irgendwie so alle paar Tage mal irgendwie, wenn es sich dann mal anbietet, die Wave auf und guck da mal rein und dann gibt's ein paar Sachen, lese ich mir durch, okay, gut, das war's. Das hätte ich auch...
so ein bisschen RSS-Reader.
Ja, das hätte ich auch in einem RSS-Reader oder in einem Blog oder in einem Wiki oder so haben können. Was ich jetzt letztens entdeckt habe, es gibt jetzt schon so so eine Public Wave mit, wir stellen mal die besten Wave-Bots, die es so gibt, vor. Und da gibt's unter anderem auch einen XMPP-Bot, also einen richtigen XMPP-Bot, der dann praktisch einen per Instant Messaging benachrichtigt, wenn sich an bestimmten Waves was ändert. Das finde ich schon mal ganz, ganz cool. Und da gibt's halt auch noch so Sachen, was ich halt extrem cool fand. Also ich habe das noch nicht ausprobiert, aber das hat sich extrem cool gelesen, dass man so ein Syntax-Highlighting-Bot zu sich in die Wave reinholen kann. Und dann kann man da drin Source-Code pasten. Und der macht dann automatisch daraus Syntax-Highlighting und tut dann irgendwie Keywörter fett machen und so. Und das sieht dann scheinbar auch relativ schön aus. Also
Das sind irgendwie alles, das sind so Features, das ist schon alles ganz cool, muss ich sagen. Und also als Tech-Demo, so was wir jetzt alles hier so im Web mit HTML5 und ganzen modernen Technologien, XMPP und Java alles machen kann, auch echt beeindruckend. Aber wenn ich mal, also der ursprüngliche Hype um Wave ging ja so los, dass man gesagt hat, oder irgendwelche Journalisten haben das gesagt, das ersetzt jetzt E-Mail, Chat und Office-Dokumente, alle. Und das finde ich nicht.
Ja, aber Journalisten.
Ja, aber das ist irgendwie, das ist so ein Profi-Tool. Das ist so für uns.
Ja.
Jetzt mal hier irgendwas strukturieren und zusammen an einem Dokument arbeiten, super, und ist bestimmt auch besser als ziemlich andere kollaborative Software, die es gibt. Aber dass ein normaler User damit jetzt das irgendwie als Haupttool im Web nimmt, also das ist ich finde das ganze Wave hat ein Problem und das ist einfach
Komplexität.
Ja, das ist so komplex, es zu verstehen und so viel Knöpfe und Dinge, die da passieren und
dabei sind noch nicht mal alle implementiert.
Nee, wenn ich da jetzt noch irgendwie so 50 Plugins dazu installiere, also dann das ist nicht das E-Mail 2.0.
Ja, Wave OS. da muss ich dir echt recht geben. Also für uns als technikaffine Menschen ist das alles echt cool und Spielzeug und so. Aber Ja, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass jetzt, wo wir wieder bei den normalen Menschen sind, dass jetzt so, also in dem Zustand, in dem Wave momentan ist, dass es da arg viel Benutzung vor allem als E-Mail-Ersatz geben wird. Also ich glaube, Wave war auch nicht als E-Mails-Ersatz gedacht. Da geht's um Kollaboration, da geht's um, wir sammeln jetzt Informationen, da geht's um, wir möchten uns irgendwie absprechen, was man klar in E-Mails machen kann. Aber ich glaube, das geht noch weit darüber hinaus. Der Ingo guckt sich gerade irgendwas von Novel an. Erzähl mal was davon.
Hat Gnocchi gerade in den Chat gepostet, Novel Pulse. Und das scheint irgendwas, was ähnliches wie Wave zu sein oder basiert da drauf. Oder so ganz habe ich es noch nicht mir angeguckt. Echtzeit-Kollaboration mit Google Wave. Also Novel hat mit Pulse eine neue Plattform zur Zusammenarbeit in Echtzeit vorgestellt, die auch mit Google Waves mit Googles Echtzeitkommunikation Wave zusammenarbeiten soll. Habe ich mir jetzt aber wie gesagt noch nicht angeguckt, kann ich nichts zu sagen. Also da gibt's auf jeden Fall mehr. Ich muss
jetzt hier mal aus dem Chat raus, mein Akku ist leer.
Yep, das ist die Wave von Novel. Ja, gut. Da arbeiten ja gerade irgendwie alle dran, also irgendwie.
Gibt's ja auch dieses Mozilla-Projekt.
Mozilla Raindrop.
Genau.
Ja, aber tue ich jetzt gar nicht mit Wave in Verbindung bringen. Also es wurde zwar als der Wave-Killer irgendwo announced, aber
Wave ist ja noch nicht mal so toll, dass man es unbedingt killen muss. Also lass es doch erstmal.
Ja, schon. Nee, aber wie gesagt, es wurde halt irgendwie als große Alternative zu Wave angekündigt, aber ich finde, das tritt in eine ganz andere Ecke. Also ja. Weiß ich nicht. Also ich habe das mehr so als wir fügen jetzt mal so die Kommunikationswege, die man so haben kann, zusammen interpretiert und nicht als großartiges Kollaborationstool.
Ja. Also Novel Pulse kann man sich auch nochmal angucken, werde ich sicher auch mal die nächsten Tage tun. Auch noch nichts von gehört. Ja, man verpasst echt einige Sachen, wenn man hier nicht die ganze Zeit in seinem RSS-Reader verbringt quasi. Okay, Leute, sollen wir Schluss machen, oder?
Ja.
Ah, nee, wolltest noch ein paar Wave-Einladungen vergoogeln.
Ich wollte Wave-Einladungen vergoogeln. Ja, also ich habe...
Verschenken.
Was ist denn vergoogeln? Steht ja schon im Duden.
Bestimmt. Ich habe mich vergoogelt.
Wie finde ich wieder heim? Ich habe mich total vergoogelt.
Also eigentlich wollte ich ja gar kein Porn, ich habe mich vergoogelt. Scheiße. Ah. Ja, Unfall des Tages. Gut.
Man merkt, es wird spät.
Es wird spät und das Hirn wird weich und ja. Ja, genau. Also ich habe gestern mal wieder in meine Wave reingeguckt, weil ich gedacht habe, jetzt ist ja bald wieder hier Radio Tux am Start. Und dann habe ich eine Wave gesehen und da stand drin, du hast Einladung. Da in meinem persönlichen Umkreis momentan schon sehr viele, also erschreckend viele Leute Wave-Accounts haben mittlerweile, habe ich die nicht alle zu vergeben. Falls jetzt also jemand unserer Hörer irgendwie Lust auf einen Wave-Account habe ich mir überlegt, könnte der ja irgendwie mal was Cooles machen, ein bisschen Feedback schicken.
Was Cooles.
Pizza für uns bestellen oder irgendwie in der Sendung anrufen oder irgendwie sinnvolles Feedback per E-Mail oder so.
Clubmate oder unseren neuen
Ingo, wir sind nächste Woche in Berlin, wir können Clubmate trinken.
Ja, können wir machen. Gehen wir mal auf eine Clubmate trinken. Cool. Eigentlich wollte ich am Mittwoch meine alten Kästen wegbringen und neue holen, aber ich habe es nicht geschafft, war zu lange arbeiten. Oh. Ja, aber gehen wir mal in Berlin.
Wie gesagt, wenn jetzt irgendjemand Lust auf einen Wave-Account hat, dann macht irgendwas Cooles für Radio Tux und ihr bekommt einen Wave-Account. Also ich sag jetzt mal, ich habe noch 6 zu vergeben. Davon könnten 1 oder 2 für Freunde und Bekannte wegfallen. Die restlichen hätte ich dann wahrscheinlich so zu vergeben und ja, wer zuerst kommt, mal zuerst.
Ja, genau. Was weiß ich, was das Zeug hält hier, schreibt, nee, ruft an auf jeden Fall auf unserem tollen neuen Netzsprecher, weil ich hätte gern mal Audio-Feedback. Dürft eine Minute draufquatschen oder so und denkt euch irgendwas aus. Wir werden auch demnächst mal tolle andere Verlosungen machen, so mit mehr als Google.
Tja, ich habe momentan nichts Besseres.
Ja, ihr könnt auch uns irgendwas anderes schenken, was wir dann demnächst vergoogeln, verschenken. Von daher.
Ja, und ich bräuchte dann halt irgendwie eine E-Mail-Adresse, an die ich die Einladung schicken kann.
Und die verkaufst du dann an Google?
Ich glaube, in der Masse kann man die nicht verkaufen. Also ich glaube, da bräuchte man ein paar tausend Mal mehr.
Na gut.
Ja gut, aber ja, so. Haben wir sonst noch irgendwas?
Ja, ich meine, wir hätten noch eine Menge, aber ich würde die Sachen, die wir jetzt noch rumstehen haben, einfach mal, genau, auf die nächste Sendung, wann auch immer sie stattfinden wird, verschieben. Und ja, sicher kommen noch viele, viele neue andere Sachen hinzu. Von daher, ja, haben wir für die nächste Sendung wieder genug Content. Aber ihr könnt, was ich auf jeden Fall noch brauche, ist weitere Musik. Also wenn ihr Lust habt, schickt eine Wave vorbei. Ich meine eine E-Mail.
Ja, wobei, wenn wir das nächste Mal hinkriegen, zur nächsten Sendung die Wave rechtzeitig online zu bringen, könnte man die Musikwünsche vielleicht auch darüber abwickeln. Aber ansonsten der alte Weg.
Schickt eine E-Mail, das ist mir schon ganz, ganz lieb. Dann habe ich die so richtig physisch da irgendwie rumliegen und dann muss ich nicht erst. Und es ist schon besser. Virtuell physisch.
Oder eine Postkarte.
Eine Postkarte, ja. Genau.
Ich habe mal eine Postkarte von Google bekommen.
Echt?
Ja.
Was steht da so drauf?
Eine physische Postkarte, richtig.
Hier ihre Suchergebnisse.
Nee, was ganz.
Das ja, haben sie vor drei Tagen gesucht.
Entschuldigung, ich hab spät.
Ich habe mal für meine Eltern in der in dem Branchenverzeichnis von Google eingetragen und die mussten dann halt irgendwie auf irgendeine Art und Weise die Adresse bestätigen, dass es den Laden auch wirklich gibt, dass die da
Google hat ein Branchenverzeichnis?
Ja, in Maps integriert.
Boah.
Ja, und jedenfalls musste man dann halt auf irgendeine Art und Weise denen beweisen, dass man wirklich an der Adresse wohnt. Und dann gab es halt irgendwie, man kann jetzt irgendwie die Telefonnummer bestätigen lassen, sich da von irgendeinem Bot anrufen lassen oder so. Da war aber zu der Zeit gerade keiner da. Und ich wohne ja da auch ein paar Kilometer
entfernt. Der Bot hatte Pause.
Ja, auf der anderen Seite im Laden war keiner da.
Ach so.
Ja, und dann habe ich halt gedacht, hey, ich probiere das jetzt mal aus und lass mir da eine Postkarte schicken. Und dann haben die halt wirklich so eine physische Google-Postkarte geschickt. Und da war da halt irgendein Freischaltcode drin, den man dann halt, nachdem er sich eingeloggt hatte, eingeben konnte. Und dann war das halt in dem Branchenverzeichnis mit drin.
Cool.
Ja, soviel zum Thema digitale Postkarte.
Ja. Was es nicht alles gibt.
Ja.
Verrückt. Okay. Schluss, aus, Schluss. Ende. Heimgehen.
Ja.
Schlafen.
Essen.
Pizza.
Weiß nicht. Nee.
Okay, also dann bis nächste Woche irgendwann. Wie gesagt, folgt uns auf Twitter oder wir schreiben einen Blog oder irgendwie werdet ihr es schon mitkriegen. Ansonsten guckt einfach immer regelmäßig in den Podcast. Da werdet ihr uns auch hören. Ich weiß nicht, wer nächste Woche dabei sein wird. Ich habe ja irgendwie ständig irgendwelche anderen Leute. Das ist
die Fluktuation.
Es ist aber total interessant. Besser als wenn ich immer die ganze Zeit nur quatschen muss. Finde ich schon schöner, wenn ihr mir einfach sagt, was ich sagen soll. Und dann habe ich nicht ganz so viel zu tun. Kann ja nebenbei chatten. Und so. Schon den besser.
Überblick behalten.
Genau. Okay, ja, dann vielen Dank, dass ihr da wart. Bis hoffentlich nächstes Mal. Könnt alle nochmal Tschüss sagen.
Tschüss.
Tschüss.
Ciao. Und wir hören jetzt noch Brad Sucks Out of It. Und ja, bis irgendwann, ne? Ciao. Ach so, nee, ich sage ja immer, ich wünsche euch eine frohe Zeit. Bis nächste Woche und bis
tschüss. Es kommt ja auch die Weihnachtszeit.
Ja, genau. Deswegen noch ein bisschen was Fröhlicheres hier oder so.
Das war eine Sendung von Radio Tux, herausgegeben von JIT Creatives 2009 unter Creative Commons by Non-Commercial Sharealike.de. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos unter radiotux.de. Unterstützt von Open Coffee, die Linux.